Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Es ist Folge 104 von Alles Coin, Nichts Muss. Julius, diese Folge wird unterstützt von Bitpanda. Es ist der Knaller. Ich meine, ich habe hier relativ lange ja dieses Intro ohne irgendwie Werbepartner eingesprochen, weil so ein krasses Intro ist es jetzt eigentlich nicht, aber anyways. Und ich freue mich, dir zu verkünden, dass jetzt, ich glaube, nach, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Folgen ohne Werbepartner, wir jemanden haben, der mit uns partnern möchte. Ziemlich knuffiges Tierchen, muss ich sagen. Was sagst du?
Ja, mich freut es natürlich sehr. Vor allem finde ich es cool, dass wir mit Bitpanda die Möglichkeit haben, ein Unternehmen, was aus der Dachregion kommt und hier irgendwie auch Marktführer ist und gleichzeitig irgendwie voll reguliert und, sag ich mal, für all das steht, was wir uns eigentlich wünschen von Startups im Krypto-Ökosystem, dass wir so ein Unternehmen überhaupt zur Auswahl haben, mit dem wir zusammenarbeiten können. Denn wir kommen ja später noch irgendwie auf, glaube ich, ein paar andere zentrale Börsen zu sprechen, wo es jetzt ein paar andere News gab die Woche. Deshalb finde ich es total cool. Und ich glaube, wir haben ja schon so ein bisschen gequatscht, was wir da noch alles machen können in Zukunft. Und ich glaube, wir werden da ein paar lustige Sachen starten demnächst.
Ja, also ich bin ja noch dabei, die ganze Zeit bei den Jungs und Mädels dort an der Tür zu kratzen, dass sie mir irgendwie ein kleines Spielgeldportfolio hinstellen und ich dann quasi hier so wild in der Web3-Welt unterwegs sein kann und wir vielleicht irgendwie eine Art Landingpage bauen, sodass die Leute da auch mal raufgucken können und sehen, wie ich Geld verbrenne im Kryptospace oder vielleicht mal einen Weg in die Südsee erarbeite. Ansonsten hoffen wir natürlich auch, weil das Schöne ist, du hast gerade schon angesprochen, Bitpanda kommt aus dem Dachraum. Und ich meine, das ist halt eine richtig, richtig große Nummer. Also ich habe hier beim Länderspiel diese Woche gesehen, dass in der Werbung, ne, Partner des FC Bayern und haben irgendwie 4 Millionen Kunden oder sowas. Also wirklich ein riesengroßes Schiff. Und wir versuchen natürlich auch den guten Eric in den Podcast zu bekommen, dass er vielleicht mal ein bisschen erzählt, wie überhaupt so diese ganze Aufbaugeschichte war, was es für Herausforderungen in dem Space gibt etc. Da sind wir noch in der Terminfindung. Also gucken wir mal, wann wir das bewerkstelligt bekommen. Du hast übrigens auch noch Hausaufgabe hier, dass wir unsere Founder Series mal bald finalisieren, aber darum soll es hier nicht gehen. Bevor ich dich dafür jetzt nämlich rüge, dass das noch nicht so weit ist und ehrlicherweise liegt der Fehler da auch ganz genau bei mir, muss ich mich bei dir entschuldigen. Und du guckst jetzt wahrscheinlich etwas überrascht, weil du es vielleicht gar nicht mitbekommen hast, aber die Leute haben sich in unserer Telegram-Gruppe aufgeregt letzte Woche, dass ich dich etwas zu häufig Arsch genannt habe. Und dafür möchte ich jetzt hier ganz offiziell ein großes Mea Culpa aussprechen für die Leute, die uns vielleicht noch nicht so lange zuhören. Also das ist meine Art, Zuneigung gegenüber Julius auszudrücken. Aber ich verstehe, dass es der ein oder andere vielleicht in den falschen Hals bekommst. Deshalb werde ich heute ganz brav sein. Ich werde dich ausreden lassen. Und wenn du mich mobbst, dann sage ich danke, lieber Julius, für diesen Input. Oder wenn du mir wieder erzählst, was du im Geld verdient hast und ich nur daneben stehen konnte, dann ist es halt so. Ja,
Die Sache ist, ihr müsst wissen, der Ausgleich findet wie folgt statt. Flo darf mich hier quasi während der Folge als beliebig Person bezeichnen und ich schicke ihn dann einfach mal unter der Woche auf WhatsApp so ein paar Screenshots und PNL-Screenshots und dann gleichen wir das darüber wieder aus.
Die Frage ist halt, ne, wie da die Kausalität ist. Also die Leute kriegen ja nur mit, wie ich dich hier bezeichne, aber meins ist ja eigentlich eine Reaktion darauf, dass du mir die ganze Woche deine PNL-Screenshots schickst und ich einfach voller Neid ablasse. Aber gut, ich würde sagen, lass es uns an dieser Stelle beim Housekeeping belassen. Es gibt nämlich ein paar wichtige Themen, über die wir heute sprechen müssen. Es war sehr, sehr viel los diese Woche. Wir haben außerdem, oder du hast trotz der Themenvielfalt, die wir haben, auch nochmal in der Telegram-Gruppe die Werbetrommel gerührt, dass die Leute doch bitte Hörerfragen einsenden wollen oder sollen. Und ja, da haben wir einen großen Fragenkatalog mitgebracht, die wir vielleicht in so einer Art Rapid-Fire abarbeiten wollen. Wir müssen, und das will ich heute mit dir auch machen, obwohl ich es gar nicht ans Dock getickert habe, ein bisschen spekulieren auch über die Sam Bankman-Fried-Haftstrafe. Weil um ein bisschen Kontext zu geben, wir nehmen ausnahmsweise an einem Donnerstag um 11 Uhr auf. Die Verkündung der Haftstrafe ist, glaube ich, deutscher Zeit für 15.30 Uhr. Veranschlagt, angedacht, geplant, whatever. Und dadurch, dass wir aber halt morgen Feiertag haben und wir unserem guten Audio-Producer Domi auch irgendwie einen freien Tag gönnen wollen, haben wir jetzt, wie gesagt, schon am Donnerstag aufgenommen. Das heißt, uns bleibt heute nur die Möglichkeit, darüber zu spekulieren, was da wohl rauskommen wird. Da interessiert mich auch deine Meinung. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, habe ich diese Woche so ein bisschen munkeln hören oder große Debatte darüber gesehen, dass die EU wohl meine MetaMask verbieten will. Was ist denn da los?
Ja, ich glaube, das Thema ging schon letzte Woche los, so ein bisschen die Spekulation darüber. Wir haben das sehr schnell gemerkt, weil es auch bei uns in der Community angekommen ist. Und wir haben letzte Woche noch nicht darüber gesprochen, aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir das heute nochmal so ein bisschen einordnen. Und war mal wieder so ein ganz schönes Beispiel davon, wie sich Missinformation verteilt in einem Netzwerk. Und dass man vielleicht nicht immer alles glauben sollte, was man irgendwo liest, ohne selber Recherche betrieben zu haben. Und auch, wenn das irgendwelche komischen Twitter-Accounts teilen, die im Zweifel auch nur Clickbait-Headlines im Netzwerk rumschicken und nicht selber ihre Recherche gemacht haben. Genau, und habe mich so ein bisschen daran erinnert, an vorherige Events, wo es irgendwie hieß, was hat man da irgendwie schon alles? Ja, letztes Jahr Bankenkrise, USDC ist irgendwie nicht mehr sicher und wird für immer depeggen oder die Ethereum-Outflows nach dem Chapella-Upgrade oder 20. Mal Bitcoin wird in China verboten. Also es gibt ja immer wieder so Momente, wo dann irgendwelche News-Headlines die Runde machen und sich alle drauf stürzen und plötzlich die Meinung, Konsens dann ist, dass diese Newsmeldung wohl so stimmt. Und ich glaube, hier ist es mal wieder ein Fall davon gewesen. Aber genau, worum geht's? Also wir haben ja schon öfters hier die Zeit, die wir angefangen haben mit dem Podcast, haben wir dieses Thema Regulierung, gerade natürlich auch in der EU, hier schon öfters besprochen. Wir hatten ja auch schon mal den Markus Kaulertz zu Gast, seinerseits Anwalt und absoluter Experte in dem Bereich. Also für alle, die jetzt irgendwie neu zum Podcast dazugestoßen sind, da in den Anfangsfolgen, als das Thema Mika wirklich, ich glaube 2022 auch noch stark im Vordergrund stand, haben wir da öfters auch in dem Detail dazu gesprochen. Jetzt fast forward, 2 Jahre später, mittlerweile ist das Ganze irgendwie mehr oder weniger abgeschlossen und jetzt geht es eben in die konkrete Implementierung. Also jetzt müssen diese quasi Guidelines konkreter ausgearbeitet werden und jetzt sehen wir quasi letztendlich wirklich die Resultate davon, wie die sich in Richtlinien und Gesetze umsetzen und wie das natürlich dann auch unseren Alltag als irgendwie Investoren oder User in dem Ökosystem oder Unternehmer, Unternehmerinnen im Ökosystem irgendwie beeinflussen werden. Und ein sehr wichtiger Punkt dabei sind jetzt so KYC AML, also Know Your Customer und Anti-Money Laundering Vorschriften. Und da geht es vor allem um die Transfer of Funds, TOF, Transfer of Funds Rule, wo wir jetzt halt quasi gesehen haben, wie das konkret implementiert werden soll. Und die Sorge, die jetzt so ein bisschen rumgegangen ist, die letzten 10 Tage, würde ich sagen, war, dass quasi self-hosted Wallets, also sowas wie deine MetaMask oder deine eigene Revy-Wallet, dein Ledger, was weiß ich was, dass das quasi mehr oder weniger verboten wird, in Anführungszeichen. Und das Verbot so sozusagen implizit darüber kommt, dass quasi den zentralen Börsen, aber auch irgendwelche Zahlungsstellen, wo du dann quasi mit deiner Wallet zahlen möchtest, dass die dich quasi nicht mehr annehmen als Kunden. Oder beziehungsweise dich nur annehmen mit einem sehr, sehr strengen KYC, dass du durchlaufen musst. Und somit wird es quasi dadurch nicht direkt verboten, aber es wird quasi mehr oder weniger unnützlich für dich oder nicht mehr wirklich sinnvoll einsetzbar im Alltag. Und ich glaube, da hat es sich jetzt gelohnt, nochmal 1-2 Tage abzuwarten, nachdem es diese großen Shitstorm und Sorge gab und dann auf vertraute Quellen zu gehen, wie unter anderem der gute Patrick Hansen von Circle, den wir hier auch schon ein paar Mal erwähnt haben, wenn es rund um regulatorische Themen in der EU geht, glaube ich, wirklich immer eine sehr gute Quelle auf Twitter, den wir mal auch auf jeden Fall verlinken, der das auch nochmal so ein bisschen zusammengefasst hat. Und ich werde den Tweet-Thread, den er da geschrieben hat, vor 4 Tagen, in die Shownotes packen. Ich glaube, ich hab's mir auch nochmal durchgelesen und ich würde es mal so ein bisschen zusammenfassen. Also auf der einen Seite werden jetzt einfach nochmal Sachen gesetzlich festgehalten, die eigentlich heute bereits schon so Vorschrift sind. So, das erste ist, dass sämtliche Crypto Asset Service Provider, also das sind irgendwie Exchanges oder primär Exchanges, die ja ein KYC mit dir machen müssen, ansonsten dürfen sie sich als Nutzer nicht annehmen. Ich kenne keine Kryptobörse in Europa oder keine größere Kryptobörse in Europa, die man nutzen kann ohne KYC. Das heißt, da ändert sich faktisch nichts. Kann sein, dass irgendwelche kleinen, wilden, exotischen Börsen deshalb jetzt ausschließt, quasi Nutzer aus Europa onzuboarden. Aber gut, das war, glaube ich, Edge Cases. Die zweite Sache, die da drin stand, war, dass sogenannte Privacy Coins wie Monero und andere von diesen Crypto Asset Service Providern nicht mehr gelistet werden dürfen. Ja, aber das Delisting hat schon in der Vergangenheit stattgefunden. Also auch hier eigentlich nicht wirklich eine Neuigkeit. Wer das mitverfolgt hat, im letzten Jahr wurden sämtliche Privacy Coins à la Zcash, Monero und was da sonst so gibt, delistet von den großen Börsen, weil die sich eben darauf vorbereitet haben, mit der Regulierung hier compliant zu sein. So, und jetzt, was jetzt tatsächlich eine bisschen eine Neuerung ist, aber was man glaube ich jetzt auch verstehen muss, ist die Sache, wie das mit den self-hosted Wallets sich verträgt. Und zwar ist das so, dass hier jetzt die Frage ist, okay, wie kann jetzt ein Bitpanda, ein Coinbase, ein anderer in Zukunft, was müssen die irgendwie machen von ihrer Seite, damit du zum Beispiel von deiner MetaMask-Wallet jetzt Geld dorthin transferieren kannst? Ja, und die Frage ist jetzt, musst du da eben ein volles KYC durchlaufen, nochmal, um nachzuweisen, dass diese Wallet auch dir gehört? Oder, und so wird es jetzt letztendlich implementiert, wird der Spieß ein bisschen umgedreht und nicht du musst ein KYC durchlaufen, sondern die müssen auf ihrer Seite eine gewisse Analytics machen, und um quasi letztendlich, denke ich, irgendeine Form von Risk Score zu berechnen und zu sagen, okay, ist das eine Wallet, die irgendwie okay ausschaut, oder ist das eine Wallet, die irgendwo ganz klar im Zusammenhang mit irgendwie Geldwäsche oder irgendwelchen Zahlungsflüssen aus Ländern, die auf irgendwelcher Listen stehen, also Nordkorea und was weiß ich was, in Zusammenhang steht. Und insofern diese Prüfung abgeschlossen wird und quasi als du einen niedrigen Risk-Score hast, gibt es dann kein weiteres KYC, sondern du kannst quasi diese Wallets nach wie vor beliebig nutzen. So, jetzt ist natürlich der Teufel da, wie immer im Detail. Was heißt das? Also was für eine Analyse führen die da durch? Welche Daten werden dazu hergezogen? Und wie streng, wenn sie das implementieren? Es kann natürlich sein, dass die ganzen Börsen und so weiter das relativ streng auslegen und sagen, okay, wir machen hier den Cover-Your-Ass-Move. Uns wird quasi gesagt, dass wir hier irgendwie eine gewisse Risk-Score und Analyse machen müssen. Wir haben keinen Bock, dass uns jemand in 5 Jahren irgendwie anzeigt und sagt, ihr habt hier einen zu laschen Risk-Score gemacht. Deshalb werden wir hier quasi richtig hart durchgreifen. Und faktisch bedeutet das trotzdem, sobald ich irgendwie meine self-hosted Wallets, die vielleicht irgendwann in der Vergangenheit mal eine Monero drauf hatten oder was weiß ich was, kann ja sein, oder Zcash oder sonst was, dass die quasi dann alle in diesen Risk-Score durchfallen und du einen KYC machen musst. Das kann sein, das werden wir sehen. Es ist aber jetzt erstmal per Gesetz nicht so festgehalten. Ich glaube, das ist der ganz wichtige Unterschied in der Art und Weise, wie jetzt irgendwie hier die News die Runde gemacht hat, dass quasi Self-Hosted Wallets verboten werden. Das stimmt nicht. Aber es ist quasi, glaube ich, jetzt einfach die Frage, wie diese Richtlinie umgesetzt wird und was für eine Analyse, was für ein Framework die Börsen da verwenden. Da muss man auch sagen, bin ich auf jeden Fall nicht der Experte dafür. Das heißt, ich muss mich da so ein bisschen auf das stützen, was hier geschrieben wird und was man im Gesetzestext halt lesen kann. Und wie das aber umgesetzt wird, da müsste man halt mal, können wir mal Bitpanda nachfragen, wer sich darum kümmert. Machen wir uns direkt mal Freunde zur Partnerschaft. Genau, aber ich glaube, das ist der ganz zentrale Teil. Und dann gab es noch einen weiteren Punkt, wo es auch so ein bisschen FAT gab, und das war irgendwie das, dass man in Zukunft nicht mehr zahlen kann ohne KYC, dass es hier quasi Beschränkungen gibt in der maximalen Höhe der Zahlungen, die man machen kann. Das stimmt grundsätzlich, allerdings liegt diese Grenze bei 10.000 Euro. Das heißt, wenn ich jetzt mehr als 10.000 Euro, also keine Ahnung, ich wüsste gar nicht mehr, was der Use Case da ist. Aber weiß nicht, wenn ich mir jetzt für mehr als 10.000 Euro in Form von Stablecoins irgendwas kaufen möchte bei IKEA, dann müssten die, glaube ich, ein KYC theoretisch mit mir machen. So habe ich das jetzt verstanden. Aber nochmal, also hier sehe ich jetzt nicht so die große Gefahr. Ich meine, ich glaube, das ist halt, man muss das verstehen. Also deshalb, mich hat das wenig geschockt, weil ich glaube, man hat das schon gesehen vor 2 Jahren, als das losging mit Mika und man dann immer mehr News durchgesickert sind, wie das denn letztendlich ausschauen soll und was damit alles reguliert wird. Da war schon eigentlich ganz klar, dass diese Themen kommen werden und dass hier im Kryptobereich strengere Auflagen kommen werden. Ich bin grundsätzlich kein Freund von diesen Themen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass hier Sachen reguliert werden, einfach, dass hier mit dem Hammer draufgehauen wird, ohne dass wirklich verstanden wird, um was es sich eigentlich handelt. Also auch diese ganz krasse Unterscheidung zwischen quasi Self-Custody-Wallets und irgendwie jetzt Wallets, die bei zentralen Börsen gehostet werden und so weiter. Ja, ich habe da manchmal doch das Gefühl, dass da so ein bisschen das Know-how fehlt, was das letztendlich bedeutet und schon noch so ein bisschen im Hintergrund irgendwie diese ursprünglichen Narrative rund um Krypto ist ja nur Geldwäsche, Krypto ist ja irgendwie nur illegale Finanzierung von Nordkorea und sonst was, dass das so die Leute schon noch ein bisschen beeinflusst in ihrer Entscheidungsfindung. Das heißt, das hätte sicherlich besser ausschauen können. Führt es jetzt dazu, dass man irgendwie Krypto nicht mehr verwenden kann im Alltag? Auf gar keinen Fall. Und deshalb bin ich da jetzt nicht alarmiert. Aber, sag mal so, sollte jetzt auch keinen überraschen. Ich glaube, das ist seit Jahren klar gewesen, dass hier Regulierung kommen wird. Ja, ich glaube, man muss sich ein bisschen darauf einstellen.
Also,
sorry, langer Monolog.
Nee, ist ja super. Ich habe mir zwischendurch einen Kaffee gemacht, kurz ein Nickerchen und jetzt bin ich wieder frisch und fit für den Rest der Folge. Nein, ich muss sagen, ich habe trotzdem irgendwie ein einigermaßen ungutes Gefühl bei der ganzen Nummer. Weil aktuell ist es ja so, wenn ich irgendwie Kryptos auf einer regulierten Exchange kaufe und die halt zum Beispiel an meine Metamask schicken will, dann interessiert das aktuell überhaupt gar keine Sau, ob ich da das rausschicke oder nicht. Also aktuell wird es ja nicht gemonitort. Also, ich habe noch nie gehört, also erzähl mir gerne das Gegenteil.
Das weiß ich nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es da irgendeine Form von Tracking gibt.
Ja, dass es getrackt wird. Aber ich habe noch nie gesehen, dass wenn ich Geld von, weiß ich nicht, meiner zentralen Börse auf eine Metamask oder sowas schicke, dass die Transaktion nicht durchgegangen ist.
Nee, das nicht. Das wird sich auch nicht ändern.
So hatte ich dich gerade verstanden. Ich hatte gerade verstanden, dass eine Risikoanalyse durchgeführt wird und wenn man sagt, eieiei, die ist nicht koscher, die Wallet, kannst du dich dahin transferieren.
Na gut, dann müsstest du nachweisen, dass die Wallet dir gehört.
Okay.
So verstehe ich es. Aber
das ist vollkommen fein für mich, weil ich zum Beispiel auch überhaupt gar kein Problem damit hätte, jetzt bei Metamask oder sowas in KYC einmal zu durchlaufen und zu sagen, hallo E-Beams, und dann habe ich meine Ruhe. Solange ich da halt immer noch hin und her switchen kann, wie ich das möchte, ist das ja alles easy. Vor allem die Frage, die ich mir halt auch so ein bisschen stelle, also mit diesen Risikoanalysen, ich meine, so Self-Custodial Wallets kann ich ja en masse erstellen. Also da habe ich ja jetzt überhaupt gar kein Problem, irgendwie kostenlos mir 40.000 Metamask-Konten zu machen, so blöd es klingt. Und im Zweifel, also ist denn schon ein Risikocheck, dass halt, hey, die Metamask-Wallet hat noch nichts gemacht und deshalb weiß mal nach, dass du das bist, weil sonst kannst du ja auch alles irgendwie umgehen. Also für mich ist es noch super schwer zu fassen, was das jetzt überhaupt bedeutet und wie sehr da jetzt meine schöne Freiheit, die ich aktuell habe, und ich bin auch der Meinung, dass wir mehr Regulierung brauchen, aber an dieser Stelle tut es irgendwie gefühlt weh und ich habe nicht mal vor, Monero oder ZK Cash oder whatever zu halten.
Aber du sprichst ja ein gutes Thema an. Also genau, du kannst, glaube ich, viele dieser Sachen umgehen, indem du neue Wallets eröffnest. Also wenn es jetzt wirklich nur darum geht, du willst irgendwie auf Teufel komm raus deine ETH oder deine Stablecoins aus einer zentralen Börse rausbekommen und die auf irgendeine Self-Custody-Wallet schieben, damit du die danach nach Nordkorea schicken kannst, keine Ahnung. Dann machst du dir halt eine neue Wallet auf und ziehst sie ja halt darauf. Also deshalb, da gibt es schon so ein paar Detailfragen, die ich ehrlicherweise auch noch nicht ganz verstehe, wie das wirklich sinnvoll umgesetzt werden kann. Und ich glaube, was ja auch eine Problematik ist, dass du ja letztendlich der Regulator sich relativ einfach macht. Der kann sich zurücklehnen und sagen, ja, du musst das alles checken. Aber genau diese Detailfragen, diese Probleme, ein so ein Case haben wir jetzt gerade mal angesprochen, da gibt es sicherlich noch weitere Themen, die liegen dann bei diesen Service-Providern, also bei den zentralen Börsen und anderen Service-Providern, die das irgendwie umsetzen müssen. Und ich glaube, das ist ehrlicherweise gar nicht so einfach. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Wie wird das umgesetzt werden? Wie lasch oder wie streng werden diese Risk-Scores, nenne ich sie jetzt einfach mal, berechnet werden? Ja, das werden wir sehen. Aber
also ich hab, während du gesprochen hast, mir auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ob man das vielleicht lösen kann, dass man einfach sagt, jeder, der, also diese Self-Custodial Wallet Provider, wo du die halt erstellen kannst, dass du da halt ein KYC durchlaufen musst. Aber ehrlicherweise führt das auch ad absurdum, weil ab da an, also dann hast du ja dasselbe Problem. Dann müssten die ja eigentlich wieder regeln, dass halt mit allem, mit dem du interagierst, auch ein KYC durchgelaufen haben muss und irgendwie reguliert sein muss. Und damit hast du im Zweifel ja, also das zieht ja so einen riesen Rattenschwanz nach sich.
Ich meine, das ist halt so ein bisschen, ich meine, was du ja schon hast, ist diese aktuell, wenn du irgendwie ein Unternehmen gründest oder wenn du irgendwie Finanzierung aufnimmst oder auch wenn du nur Investments tätigst teilweise, dass du diese Ultimate Beneficial Owner Geschichte hast. Das heißt, oftmals sind ja so Beteiligungsgesellschaften so ein bisschen geschachtelt ineinander. Ne? Also hast du irgendwie irgendeine Investment GmbH, die gehört ein paar Leuten, die beteiligen sich wiederum mit ihrer Holding GmbH und dahinter steht dann irgendein Family Office, irgendein Trust und das gehört dann irgendeiner natürlichen Person am Ende des Tages. Was ja in den letzten Jahren immer strikter durchgesetzt wurde, auch mit dem Transparenzregister und so weiter, ist, dass dieser komplette Weg offengelegt werden muss. Und das kann teilweise super mühsam sein, weil du dann quasi diese ganzen Verschachtelungen quasi da irgendwie aufdecken musst. Und nicht, weil man es nicht möchte, weil man irgendwie geheim bleiben möchte, sondern einfach, weil es super viel Aufwand bedeutet. Du musst halt für all diese Gesellschaften halt irgendwie diese ganzen Dokumente zur Verfügung stellen und so weiter. Ich erzähle das, weil einen ähnlichen Fall hast du ja mit Wallets letztendlich. Also ich habe vielleicht irgendwie meine Main-Wallet, mit der ich irgendwie meine Deposits und Withdrawals letztendlich für meine zentrale Börse habe, weil ich brauche die zentrale Börse, um am Ende des Tages irgendwie Euro auf ein Bankkonto zu überweisen. So, hinter dieser Main-Wallet habe ich jetzt aber vielleicht irgendwie 30 andere Wallets, die sich halt irgendwie historisch aufgebaut haben. Die habe ich vielleicht mal irgendwie genutzt, weil ich irgendwie mich für einen Gewinn oder einen Airdrop qualifizieren wollte und das wollte ich aber mit einer neuen Wallet machen, sodass man nicht nachvollziehen konnte, dass ich das bin. Vielleicht habe ich mal ein paar Wallets erstellt, um damit irgendeinen Airdrop zu farmen. Vielleicht habe ich einfach mal für eine neue Chain eine neue Wallet erstellt und so weiter und so fort. Und ich glaube, was dann mühsam ist, wenn das so umgesetzt werden sollte, wenn ich dann quasi mit meiner Main Wallet wieder auf meine zentrale Börse irgendwas deposite und die dann sagen, hä, das Geld kommt doch von Wallet so und so ursprünglich mal oder du hast da mal irgendwann was bekommen, du musst dann nachweisen, wo dieses Geld herkommt. Und dann wird's mühsam, gar nicht mal so sehr, weil man da irgendwas verschleiern will, gut, gibt's sicherlich auch Leute, aber sondern einfach quasi diese Nachweispflichten und was du dann alles dokumentieren musst und sonst was. Und ich glaube, das wird dann einfach ein krasser Overload und ja, würde dann wahrscheinlich dazu führen, dass Leute halt weniger On-Chain-Sachen nutzen, sondern sich dann mehr in quasi regulierten zentralen Börsen aufhalten, einfach weil sie sagen, okay, dann habe ich diesen ganzen Rattenschwanz nicht, den ich dann auch irgendwie da offenlegen muss und dokumentieren muss und so weiter. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Resultat ist und vielleicht dann auch ein gewünschtes Resultat vom Regulator, dass sie quasi sagen, und so verbieten wir, in Anführungszeichen für alle, die das Video nicht schauen, quasi implizit die Self-Hosted Wallets. Ne? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist zu früh, um es zu beurteilen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass grundsätzlich Regulierung dem Space gut tut, weil es wiederum es auch irgendwo legitim macht, auch für neue Investoren, für neue Usergruppen öffnet. Gleichzeitig glaube ich, oder die Meinung vertrete ich auf jeden Fall, dass der Regulator, glaube ich, nicht wirklich bis ins letzte Detail versteht, wie diese On-Chain-Welt funktioniert und wie man sowas praktikabel umsetzen kann, beziehungsweise wie man solche Regulierungen umgehen kann und dass deshalb dann teilweise da irgendwelche Regeln geschaffen werden, die vielleicht nicht wirklich sinnvoll sind.
Ich glaube aber trotzdem, also ich möchte überhaupt nicht in der Haut stecken von irgendeinem Regulator, weil ich glaube, wie du es machst, machst du es falsch. Also das ist halt auch einfach, der Space ist noch so neu, entwickelt sich so schnell. Das ist halt einfach, glaube ich, eine riesenschwierige Nummer und ich glaube, im Zweifel ja, wird es halt einfach passieren oder es ist eine zwangsläufige Konsequenz daraus, dass man mit dem Hammer irgendwo draufhauen wird und irgendwas wird kaputt gehen und dann ist es halt so und dann wird es halt einen neuen Status Quo geben und dann wird man wahrscheinlich auf Basis dessen aufbauen, aber das ist halt echt super schwierig, glaube ich, da jetzt ein neues funktionierendes Rechtskonstrukt zu bauen.
Plus das Problem ist, es fühlt sich jetzt natürlich extrem schmerzhaft an für den einen oder anderen, weil wir quasi aus dem Wilden Westen kommen. Also quasi so lange Zeit konntest du machen, was du willst. Und das ist auch so ein bisschen die Gefahr. Wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn wir über Steuerthematiken gesprochen haben, dass es viele Steuerfallen gibt. auf die man vielleicht oder viele Leute nicht geachtet haben vor ein paar Jahren, weil man irgendwie gesagt hat, hey, keine Ahnung, das ist hier irgendwie so eine komische digitale Parallelwelt. Ich mache hier irgendwie mal ein bisschen rum und dann mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. So ein paar Jahre später kriegst du dann irgendwie, sagt der Steuerberater, ja, hast du das irgendwie gemeldet und das sind irgendwie alle steuerlich relevante Vorgänge und das hatte man vielleicht damals nicht so auf dem Schirm. Und ich glaube, ähnlich ist es hier. Ich glaube, man hat halt irgendwie in der Vergangenheit einfach Sachen ausprobiert und das ist ja auch das, was so Spaß macht oder mir persönlich Spaß macht in der On-Chain-Welt, ist, dass ich halt irgendwie viele Sachen einfach ausprobieren kann. Ich glaube, man sollte trotzdem, oder ich glaube, man muss mittlerweile verstehen, dass man auch die Weitsicht irgendwo haben sollte, dass das ein temporäres Phänomen ist und irgendwann in der Form von regulierenden Markt münden wird. Ja, und dementsprechend vielleicht seine schon mal seine Dokumentationssachen so aufsetzt, dass man halt eher in Zukunft irgendwie auch Sachen nachweisen kann.
Also würde ich sagen, lass uns das Thema damit beschließen, dass wir einfach die Zeiten des Wilden Westens jetzt noch in den letzten Auszügen genießen und dann gucken wir mal, was auf uns drauf zukommt. Ich glaube, das ist auch die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema, weil um auch mal zu sehen, dass Regulierung vielleicht gar nicht so schlecht ist. Du hast nämlich vorhin schon angeteasert, dass es irgendwie Thema zentrale Börsen einen kleinen Fuck-up jetzt vor kurzem gab.
Naja, ich wollte das Thema nochmal aufmachen, weil ich glaube, das ist passt ganz gut zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt im Markt stehen, nämlich dass jetzt gefühlt so ein bisschen langsam die Euphorie wieder da ist, neue Leute in Space reinfinden, die Leute ihren Research machen, irgendwelche neuen Coins finden und dann natürlich gucken, okay, wo kann ich die kaufen? Und im Zweifel sind die halt dann irgendwie nur auf irgendwelchen neuen Börsen oder auf Börsen gelistet, auf denen man vielleicht bisher noch nicht war. Und ehe man sich versieht, hat man halt irgendwie auf 20, 30 Börsen irgendwelche Accounts und die hat man nur, um dort quasi dann irgendwie ein, zwei spezifische Coins gekauft zu haben. Und das, ich glaube, das Phänomen kennen einige, die auf jeden Fall in den letzten Cycle schon unterwegs waren, wo man dann ja eben auf sehr, sehr vielen Börsen plötzlich einen Account hat. Und auf vielen von diesen Börsen möchte man vielleicht aber eigentlich gar nicht aktiv sein und ist wirklich nur quasi, um dort irgendwie einen gewissen Trade zu machen. Wir haben eine Hörerfrage dazu bekommen. Es gab News diese Woche über KuCoin, die jetzt nochmal ein Verfahren von der Justiz in den USA am Hals haben. Und ich wollte das alles mal so ein bisschen zusammenfassen, zum Anlass nehmen, darüber zu sprechen, wie man das am besten handhaben kann. Vielleicht können wir mit KuCoin mal anfangen. Ist ganz interessant, weil da gab es eigentlich ein Settlement letztes Jahr, meine ich, in den USA schon. Da gleiches Problem wie Binance. Die haben quasi US-Bürger auf ihre Plattform gelassen, ohne eine Lizenz dafür zu haben, oder obwohl sie es nicht durften. Dann gab es dort ein Settlement. Bei KuCoin war es noch krasser. Die hatten gar keine, das ist so ein Beispiel, die hatten gar keine KYC-AML-Regeln. Das heißt, du konntest dir einfach einen Account aufmachen und da irgendwie traden. Und die haben sie aber dann nachgezogen, diese KYC-Geschichten. Und scheinbar ist der Vorwurf jetzt aber, dass dennoch US-Bürgern das Geschäft dort nicht verwehrt wurde und scheinbar sogar aktiv Leute dazu, das schmackhaft gemacht wurde, dort eben zu traden. Und das ist quasi sehr analog zu einem der Punkte, die Binance vorgeworfen wurden. Und im Anschluss an diese Meldung hat man dann so einen kleinen Bankrun auf KuCoin gesehen. Also die Leute haben dann sehr schnell versucht, ihre Assets dort abzuziehen. Die haben auch, glaube ich, einen eigenen Token KuCoin, der ist dann irgendwie auch komplett abgerauscht. Und es sah dann kurzfristig so ein bisschen kritisch aus. Ich habe keine Assets dort, das heißt, ich kann nicht aus eigener Perspektive sagen, ob das funktioniert hat mit den Withdrawals. Ich meine aber, jetzt zuletzt mehrere Tweets gelesen zu haben, dass das scheinbar alles geklappt hat und dass die Leute ihr Geld abziehen konnten. Aber es zeigt einfach mal wieder, dass da halt ein gewisses Risiko besteht. Und das ist schon auch historisch Beispiele, FTX und viele, viele weitere, wenn man zurückschaut Richtung Mt. Gox, dass es da auch gute Gründe gab, dann vielleicht nicht sein Geld auf irgendwelchen Random-Börsen liegen zu lassen. Und ich sage mit Absicht hier Random, weil für mich gibt es eine ganz klare Unterscheidung von streng regulierten, guten Börsen, wo ich mir relativ wenig Sorgen mache und dann quasi so ein bisschen diesen unregulierten Edge-Cases, auf die man vielleicht auch mal irgendwann ein Konto eröffnet hat, um halt irgendeinen Token zu kaufen, aber wo man halt sein Geld vielleicht nicht unbedingt liegen lassen sollte. Und das war nämlich dann, schließt so ein bisschen an die Hörerfrage an, die wir auch bekommen haben, wo es nämlich genau darum ging, hey, ab welchem Wert zieht ihr denn euer Geld von den zentralen Börsen ab? Und ich versuche das wirklich so zu handhaben, dass ich bei diesen Börsen, auf die ich vielleicht nur gehe, um wirklich einen spezifischen Token zu kaufen, dass ich dort eigentlich nie versuche, irgendwas liegen zu lassen, sondern das dann auch entsprechend abziehe. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil diese Tokens, die man dort kauft, die sind da vielleicht keine, die sind vielleicht, die haben ihre eigene Blockchain, die haben dann vielleicht keine gute Wallet-Infrastruktur. Das heißt, da musst du dann irgendwie eine neue Wallet machen und musst sogar selber eine Node laufen lassen. Auch die Erfahrung habe ich schon gemacht. Das heißt, es ist damit ein bisschen Aufwand verbunden. Aber da muss ich mal die Frage stellen, ist mir das lieber oder ist es mir lieber, irgendwann mal aufzuwachen und ich sehe, wie irgendwie die Börse wurde leer geräumt oder ich kann irgendwie mein Geld nicht mehr withdrawn. Beim Customer Support erreiche ich niemanden und was machst du dann eigentlich? Und das klingt immer so ein bisschen abstrakt, aber es gab halt so viele solche Cases schon in der Vergangenheit und ich würde nicht ausschließen, dass wir in diesem Cycle wieder größere Hacks sehen bei irgendwelchen Börsen und irgendwelche Börsen, die auch irgendwie einen Rugpull machen oder halt einfach die Usergelder mitnehmen oder sonst was. Und ich hatte da zuletzt auch die Erfahrung, ich bin auf einer Börse, weil ich dort eben einen Token, vor ein paar Monaten, weil ich dann einen Token kaufen wollte. Und jetzt habe ich ja mittlerweile da eine eigene Wallet und wollte die rausziehen. Und dann ging das einfach nicht, ne? Und dann bist du da irgendwie im Telegram-Chat und es irgendwie herrscht so ein bisschen Panik, weil es natürlich 50 anderen Leuten genauso geht wie dir. Und die Mitarbeiter der Börse schreiben, ja, es ist nur Maintenance und irgendwie bald geht das wieder. Und diese 24 Stunden, bis du dann den Tokens wirklich raus hast, und in dem Fall ging es dann auch, die können sich sehr, sehr lang anfühlen, ne? Und das sind so die Erfahrungen, die muss man nicht unbedingt machen. Und deshalb wäre mein Ratschlag, für diese kleineren Börsen, auf denen ihr vielleicht nur seid, weil es irgendwie dort einen Token gibt, den ihr woanders nicht findet, oder zu einer besseren Liquidität als auf einer dezentralen Börse, gerne nutzen, aber ich würde nichts dort liegen lassen. Ich würde auch vielleicht mal kleinere Beträge erstmal einzahlen, traden, gucken, ob Withdrawal klappt und dann vielleicht den größeren Summe, die man eigentlich investieren möchte, dann vielleicht hinterher schieben. Denn das ist ja kein Problem. Also die Transaktionsgebühren sind ja da meistens nicht so riesig, ne? Und dann schickst du halt erstmal irgendwie, weiß ich nicht, 20 Euro oder $20 drauf oder Stablecoin, kaufst deinen Token, schaust, okay, funktioniert der Withdrawal auch, und dann machst du vielleicht ein bisschen mehr.
Also ich meine, ich kann die Erfahrung, die du hattest von wegen, du kommst nicht mehr an die Knete ran, recht gut nachvollziehen, nicht mit einer Börse oder sowas, sondern ich hatte doch hier mal Lootbot, glaube ich, hieß das Ding, wo man so Airdrop farmt, habe ich doch hier mal getestet und da hatte ich da irgendwie, keine Ahnung, 400-500 Euro Solana drauf überwiesen gehabt. Und das habe ich auch erstmal nicht wiederbekommen. Also da gab es auch irgendwo Probleme und dann hieß es immer Transaction Failed, wo ich es zurücküberweisen wollte. Da habe ich mir jetzt so gedacht, okay, wie gesagt, das war ein Experiment und wenn ich halt die Kohle abschreibe, es ging jetzt halt, wie gesagt, da jetzt auch nicht um unfassbar viel Geld, aber trotzdem war es so ein Moment, wo ich gesagt habe, das fühlt sich nicht gut an. Trotzdem muss ich gefühlsmäßig sagen, bin ich ein bisschen anders unterwegs als du. Also klar, du hast dich jetzt vor allem auf die kleinen, schrottigen Börsen bezogen, genau. Dass du gesagt hast, okay, da würde ich es halt möglichst schnell runternehmen. Aber ich finde halt
das, Beispiel, aber also, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, ne? Also ich meine jetzt hiermit nicht, ich spreche nicht über Bitpanda, ich spreche nicht über Kraken, ich spreche nicht über Coinbase, ich spreche nicht über, weiß ich nicht. Dann hört es aber auch schon irgendwann auf, ne? Also es gibt sehr seriöse, gut regulierte Börsen. Und da würde ich zum Beispiel, es genau andersrum sagen, da würde ich vielen Leuten sagen, lasst euer Geld lieber genau dort darauf, liegen, als gehackt zu werden.
Und genau darauf wollte ich gerade hinaus, weil bei mir ist es halt so, ich meine, ich bin ja hier von uns beiden der krasse Krypto-Turi-Noob, was weiß ich. Und bei mir ist es so, wenn ich daran denke, irgendeine Node laufen zu lassen, für mich ist es schon ein Problem, irgendwie meinen Private Key sicher zu verwahren für meine Self-Custodial Wallet, wo ich mir so sage, es fühlt sich halt dann irgendwie, also ich verstehe das Risiko der Zentralisierung, es ist aber im Zweifel gegen mein eigenes Unvermögen ein kleineres Risiko, weil ich halt sage, okay, zur Not, wenn ich da meinen Zugang verliere, dann kann ich mich an den Kundenservice wenden und sagen, ey Leute, ich habe mein Passwort verbummelt, helft mir mal bitte, mir wieder Zugang zu meinem Konto zu geben, was ich halt bei MetaMask schlecht machen kann. So, und ich glaube, deshalb ist es auch krass typabhängig.
Nee, 100%. Also ich würde das genauso unterschreiben, wie du gesagt hast, wenn man sich nicht wohl damit fühlt, wirklich diese Self-Custody zu machen und da ein gutes System für sich aufgesetzt hat, vielleicht schon mal in der Vergangenheit Erfahrung mit kleineren Beträgen gemacht hat, also man muss hier ja auch nicht von 0 auf 100 direkt hochfahren, dann fährt man sicherlich besser damit, seine Tokens bei einer gut regulierten Börse liegen zu haben. Das, was ich erzählt habe und glaube, wo auch die Hörerfrage, die wir bekommen haben, hin abgezielt hat, war eher so, okay, jetzt ist irgendwie der Bullmarkt und ehe ich mich versehen habe, bin ich auf 15 Börsen, von denen ich eigentlich davon noch nie gehört habe und habe hier überall so ein bisschen Coins rumliegen. Und das wird so passieren für viele Leute oder vielleicht ist schon sogar der Fall, ne? Genau, jeder, der ein bisschen länger Markt ist, kennt diese Thematiken. Und da bin ich halt, würde ich immer sehr stark dafür aufrufen, dass man halt sein Geld dort abzieht und nichts liegen lässt. Auch wenn es dann, auch dort ist natürlich komfortabler, ne? Gerade wenn es irgendwelche Coins sind, die du nicht auf Metamask einfach abziehen kannst, sondern wo du irgendeine extra Wallet für brauchst und sonst was, dann ist es natürlich komfortabler zu sagen, hey, bevor ich mir jetzt eine Wallet hier erstelle und das irgendwie tracken muss, mein Private Key managen muss und so weiter, lasse ich es halt dort liegen. Da wäre ich sehr vorsichtig. Denn da haben wir einfach schon zu oft gesehen, dass das schiefgehen kann. Aber das ist eben genau die Fallunterscheidung, was ist eine trustworthy Börse und was ist keine trustworthy Börse.
Eine Börse, die wir lange Zeit für trustworthy gehalten haben, war FTX. Das hat sich nicht so gut herausgestellt. Und der gute Kerl, er war ja mal ein Lockenkopf. Ich glaube, mittlerweile sind die Haare etwas kürzer geworden. Der sitzt ja inzwischen in nicht Untersuchungshaft. Ich weiß gar nicht, wie man diesen Zwischenstatus nennt. Also er ist halt quasi inhaftiert, weil er halt schon schuldig gesprochen ist. Also er ist nicht inhaftiert, weil irgendwie Fluchtrisiko besteht, sondern er ist auf jeden Fall schuldig. Aber es wurde noch kein Urteil verkündet, wie lange er in den Knast muss. Und genau das hatte ich ja schon mal angeteasert, dass das heute kommen soll. Im Raum standen ja mal 110 Jahre. Es sieht jetzt so aus, dass es doch nicht ganz so viele werden. Aber mich würde mal interessieren, wie du über die ganze Nummer denkst. Wir haben jetzt ja eine relativ lange Zeit hier nicht über Sam Bankman-Fried gesprochen. Und ich glaube, wir können da jetzt in dieser Folge vielleicht mal einen Deckel drauf machen. Mich würde trotzdem nur interessieren, was denkst du erstens, wo das Strafmaß rauskommen wird? Und die Leute, die es dann am Samstag hören, die werden deutlich klüger sein als wir jetzt. Und zweitens, was würdest du selbst als fair empfinden?
Gut, also lass mich mit der zweiten Frage anfangen. Was würde ich als fair empfinden? Keine Ahnung. Also man muss ja mal so sagen. Also war das kriminell und so auf jeden Fall, ist jetzt letztendlich großer Schaden entstanden. Also ja, es ist ein Schaden entstanden. Die Leute kriegen nur ihr Geld quasi in Form von Dollar wieder. Aber du hast jetzt natürlich diesen ganzen Preisentwicklung am Markt nicht mitgenommen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich habe hier vor mir Polymarket offen, wo Leute drauf setzen, was das Urteil sein wird. Und hier gibt es die Kategorien 5 bis 10 Jahre, 10 bis 20, 20 bis 30, 30 bis 40, 40 bis 50 und über 50. Und also wenn der es am Ende mit 10 bis 20 rausläuft, dann wäre das für mich schon fair, aber also was ist schon fair? Keine Ahnung. Da habe ich nicht wirklich eine Meinung zu, ehrlicherweise. Aber viele Leute haben eine Meinung zu. Es würde über 1,5 Millionen Dollar, hier gesetzt auf Polymarket. Und ich würde jetzt einfach mal dem Wisdom of the Crowd trauen. Und wenn man sich das anschaut, dann ist der Erwartungswert liegt irgendwo zwischen 20 und 40 Jahren. Das ist der Erwartungswert. Es gibt nur aktuell mit 4% eingepreist, dass es unter 10 Jahre ist und nur mit 6% eingepreist, dass es über 50 Jahre ist. Das heißt, irgendwie 20 bis 40 Jahre ist das, wo 63% der Leute ihr Geld aktuell draufsetzen oder die Wahrscheinlichkeit bei 63% einpreisen. Und ja, dann würde ich mal annehmen, dass das wahrscheinlich irgendwo in dem Range auch letztendlich so rauslaufen wird. Und ja, aber wie gesagt, ich habe da nicht wirklich Emotionen zu, weil ich bei FTX nicht betroffen war. Keine Ahnung, deshalb ist mir das so ein bisschen, ja, egal, ist das falsche Wort.
Wenn du selbst was verloren hättest, hättest du gesagt 500 Jahre.
Nö, das nicht, aber dann denkt man nochmal anders drüber nach. Aber ich bin nicht betroffen und deshalb, alle kriegen jetzt ihr Geld, nicht in Form von Tokens, so ihr Geld zurück und weiß ich nicht.
Genau den Punkt fand ich spannend, wo du es gesagt hast. Angenommen, die Leute würden ihre Kohle nicht zurückbekommen, weil zum Beispiel der Kryptomarkt sich nicht erholt hätte. Sondern, also ne, wir würden jetzt weiter seitwärts schippern und das Insolvenzverfahren würde, und der erholt sich erst in 2-3 Jahren oder sowas. Und dann hätten die Leute vielleicht irgendwie 2 Cent auf einen Dollar bekommen. Würde das deine Einschätzung zum Strafmaß ändern?
Ja. Wahrscheinlich ist das keine saubere Beurteilung des Ganzen, aber ja, ich schon. Also dann ist einfach zum Standpunkt heute ist ein größerer ökonomischer Schaden entstanden, als er jetzt entstanden ist, wenn wir quasi mit einem positiven Preisentwicklung drauf schauen.
Also ich meine, ich glaube, ich bin kein Jurist und ich glaube, der Schaden, der entstanden ist, hat schon irgendwie Einfluss auf das Strafmaß. Also wenn du jemanden versuchst zu töten und dabei scheiterst, dann kriegst du ja auch nicht die gleiche Strafe, wie wenn du jemanden erfolgreich tötest, so blöd es klingt. Nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich sage, okay, sein Verhalten war halt so oder so falsch. Und die Tatsache, dass jetzt, also wenn er jetzt alles getan hätte, um den Schaden wieder wettzumachen, dann würde ich auch sagen, Haken dran, okay, er hat quasi alles versucht, um es wieder wettzumachen. Wenn es aber halt quasi einfach auf makroökonomische Umstände zurückzuführen ist, wofür er überhaupt nichts kann und durch eine glückliche Fügung halt zum Glück niemand damit einen Schaden rausgeht, hat er sich halt trotzdem brutal falsch verhalten. Und deshalb wäre meine Einschätzung, also ich bin wirklich kein Jurist, kein Richter, keine Ahnung. Ich würde halt nur sagen, also wenn er ein komplettes Leben im Gefängnis verbringen müsste, dann würde ich das halt einfach extrem fett finden. Weil ich halt einfach sage, okay, ich weiß gar nicht, ob ich dem Typ so viel Schuldfähigkeit anmaßen kann, weil der für mich halt irgendwie ein bisschen neben der Welt wirkt und dass ich gar nicht weiß, ob der die Konsequenzen seines Handelns abschätzen konnte. Ich glaube aber trotzdem, also alles unter 10 Jahren fände ich dann wiederum fast einen Freifahrtschein, auch für alle anderen Leute, die sich in diesem Space als Bad Actress herausstellen und sagen, ja, mein Gott, also Krypto erholt sich eh alle 2 Jahre, wenn ein Schaden entsteht, ne, dann gehe ich halt 3 Jahre in den Knast, aber vielleicht gehe ich auch als Milliardär da raus. Und ich glaube, also hier gilt es halt auch irgendwie ein Zeichen zu setzen, Thema Regulierung. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist bei so einem Verfahren und ob der Einzelne dafür quasi haften kann, dass man sagt, okay, man versucht ein Symbol, Abschreckung etc., aber ich glaube, hier ist schon, also irgendwas dazwischen, nicht das komplette Leben, aber es muss schon wehtun. Und wahrscheinlich denke ich in 2 Wochen wieder komplett anders drüber nach. Aber das ist meine spontane Bauchentscheidung.
Ja, wie gesagt, ich habe da nicht wirklich eine Meinung zu. Ich glaube, es tut jetzt schon genug, tut jetzt schon signifikant weh für den Typen. Ich glaube, der ist, auf gut Deutsch gesagt, der ist am Arsch. Und keine Ahnung. Also ich würde mir eher wünschen, dass diese ganzen Scammer, die irgendwie jeden Tag Millionen von Dollar in Krypto aus irgendwelchen Twitter-Hacks und sonst was rausklauen, dass denen mal irgendwie, dass da sich mal jemand dahinter klemmt. Da habe ich irgendwie persönlich da fühle ich mich irgendwie näher dran, weil ich täglich sehe, wie Leute da irgendwie schreiben, hey, irgendwie hat wohl meine Wallet leer geräumt oder auch bei unserer Community sind ja Leute auch wieder zuletzt auf irgendwelche Twitter-Scams reingefallen. Also da bitte passt wirklich auf, wenn es irgendwelche Tokens zu claimen gibt, irgendwelche Airdrops, irgendwas, irgendwelche sonstige Links. Es gibt eigentlich nichts, was man so schnell klicken muss, weil es irgendwie innerhalb von 2 Minuten abläuft. Ne? Also man sollte sich immer diese 30 Sekunden Zeit nehmen, auf das Twitter-Profil zu klicken, zu schauen, ist das irgendwie falsch geschrieben, wie viele Follower hat das, sind das irgendwie, folgen dem Profil viele Leute, denen ich folge, was oftmals halt so ein Indikator dafür ist, ne, dass das quasi irgendwie das richtige Profil ist, und so weiter und so fort. Und auch nicht hektisch irgendwelche Transaktionen auf MetaMask bestätigen, nur weil das MetaMask-Window vielleicht 3-mal aufpoppt und man sich denkt, hey, es spinnt jetzt irgendwie gerade. Nee, es spinnt nicht, sondern man gibt quasi gerade irgendwelche Tokens frei. Und ich sage das, weil wir zuletzt wieder ein paar Nachrichten bei uns in der Inbox hatten von Leuten, die da gescammt wurden. Und das ist ein Trend, der im Bullenmarkt eher hochgehen wird, als dass er runtergehen wird. Von daher passt auf euch auf. Und genau. Es gibt immer genug Zeit, die Sachen irgendwie doppelt und dreifach zu checken. Auch wenn man vielleicht in der Sekunde dann denkt, jetzt muss ich direkt draufklicken, weil irgendwie, weiß ich nicht, jetzt muss ich direkt den Airdrop claimen. Der ist meistens für Wochen oder Monate live und ja, eigentlich gibt es da nie diese Urgency wirklich.
Bei Alles Coin Nichts Muss sprechen wir ja häufig über Bären und Bullen. Wird Zeit, dieses dynamische Duo um einen weiteren Zeitgenossen zu erweitern, den Panda. Die Rede ist natürlich von Bitpanda. Die sind nämlich nicht nur Marktführer für Krypto im deutschsprachigen Raum, einer von wenigen BaFin-regulierten Playern in dem Space, und zwar der mit den meisten Lizenzen in Europa, sondern auch neuer Sponsor von Allescoin Nichts Muss. Das macht uns nicht nur sehr glücklich, sondern bringt Julius, unseren Münchner Jungen, dem FC Bayern, noch ein Stückchen näher, als es ohnehin schon der Fall ist. Wenn ihr ihm da bald Gesellschaft leisten wollt, rate ich euch, euch schnellstmöglich bei Bitpanda zu registrieren. Die Jungs und Mädels dort hauen nämlich regelmäßig Aktionen und Gewinnspiele für Neu- und Bestandskunden raus, sodass ihr mit etwas Glück vielleicht bald mit Julius in der Allianz Arena chillt, über Krypto fachsimpelt und Fußball schaut. Den entsprechenden Link zur Registrierung findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Es lohnt sich, denn Bitpanda bietet über 390 handelbare Kryptoassets, 39 Stakeable Coins und 2800 weitere digitale Assets an, was die Plattform zur ersten Adresse für Einsteiger und fortgeschrittene Investoren macht. Das Beste daran, Bitpanda erhebt weder Einzahlungs- noch Auszahlungsgebühren. On top solltet ihr auf keinen Fall die nächsten Folgen von Alles Coin Nichts Muss verpassen. Wir haben nämlich deutlich mehr als ein bisschen Werbung zusammen vor, sondern tüfteln gerade an echt coolen gemeinsamen Aktionen, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Wundervolle Überleitung eigentlich zum Stichwort Scammer. Da habe ich nämlich die Woche.
Ist eine tolle Folge heute, ne? Scheiße Regulierung, irgendwelche Fraudbörsen, Scammer. Aber wir kommen später auch noch so ein bisschen zum Marktgeschehen. Also no worries.
Ja, und man muss dazu sagen, guck mal, die letzten Folgen, die wir gemacht haben, war halt super viel Marktgeschehen, irgendwie Feierei, dies, das. Also wir müssen uns auch mal mit der Schattenseite auseinandersetzen. Und die Story, die ich jetzt mitgebracht habe, finde ich eigentlich ganz amüsant, oder? Das ist halt wirklich so eine Kuriosität, die eigentlich nur in der Kryptowelt entstehen kann. Wie immer hier auch der Hinweis an Milk Road, wo ich die Story gelesen habe. Du wirst sie wahrscheinlich auf Twitter live mitverfolgt haben. Aber sagt dir Mashables, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, aber sagt dir vermutlich was, ne?
Ja, sag mir was.
Ist für die Leute, die noch nie was davon gehört haben, ein NFT-Game auf Blast. Seines Zeichens ja eine Layer 2. Oder ich weiß gar nicht, sind sie inzwischen eigentlich eine Layer 2? Vorher waren sie ja eigentlich nur eine Art Smart Contract. Schick all deine Kupole hin und vertrau uns, dass da was Gutes passiert. Sind sie mittlerweile eine wirkliche Blockchain?
Ja, das ist jetzt, ich kenne die Story, die du gleich erzählen wirst, deshalb, das ist da auch eine wichtige Frage. Also was heißt richtige Blockchain? Da gibt es so ein paar Detailfragen.
Okay, also dann lass uns das vielleicht hinten anstellen. Aber im Grunde genommen ist das halt ein NFT-Spiel. Ja? Hat irgendwie sich eines relativ großen Hypes erfreut. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem mal ganz kurz schnell über 60 Millionen US-Dollar an Ether geklaut wurden. Und dann hat man natürlich so gesagt, heieiei, wohin ist denn der, ey Mann, wo ist meine Kohle, so nach dem Motto. Und dann hat man herausgefunden, dass der Lead-Developer dieses ganzen Teams eigentlich ein nordkoreanischer Hacker ist oder zumindest ein Hacker, der wahrscheinlich Verbindungen zu Nordkorea hat. Und die Story wird an der Stelle, also soweit so gut, ist jetzt erstmal nur ein Hack, kriegen wir jede Woche eigentlich im Crypto-Space mit. Ich finde, das wird aber immer kurioser und immer blöder eigentlich, weil wenn du dann halt weiter guckst in das Team, also die vier Leute, die da halt auch noch als Developer eigentlich angestellt waren, die gab's gar nicht, weil das war relativ wahrscheinlich und das hat dein Twitter Sherlock Holmes, du hast ihn hier schon ein paar Mal erwähnt, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber
wie heißt der Typ? Zach XBT.
Genau. Der hat das nämlich herausgefunden, dass es im Endeffekt die anderen vier Developer gar nicht gibt, sondern sich das vermutlich um die gleiche Person handelt, die sich auch noch untereinander die Empfehlungen für den Job gegeben haben. So, weißt du? Aber ja, wie gesagt, kannst du dir nicht ausdenken. Und dementsprechend eigentlich das komplette Team, totale Katastrophe. Warum erzähle ich das aber an dieser Stelle? Weil es ja immer noch eigentlich nur ein ganz normaler Hack ist. Das Spannende ist, dass Blast oder dieser Bridge-Contract, in dem irgendwie die Knete lag, die geklaut wurde, der wird immer noch vom Blast kontrolliert. Also theoretisch hätte Blast die Möglichkeit gehabt oder hat die Möglichkeit, die Leute zu entschädigen oder beziehungsweise sich das Geld zurückzuholen, weil sie einfach so einen Rollback machen könnten. Und jetzt ist halt in der Krypto-Community eine riesengroße Debatte darüber entbrannt, ob man das tun sollte, weil man halt sagt, geil, dann kommt im Endeffekt niemand zum Schaden. Oder ob man halt konsequent diesen Dezentralisierungsgedanken durchziehen soll und sagen soll, hey, wir könnten zwar, aber damit würden wir ja auch Öl in das Feuer gießen, so nach dem Motto, ja, wir sind keine wirklich dezentrale Blockchain. Wie denkst du darüber?
Naja, vielleicht schon mal die Lösung vorweg. Die Hacker haben das Geld freiwillig zurückgegeben, von daher.
Ja, mein Gott.
aber ist glaube ich, wichtig, das zu erwähnen, weil ansonsten hätten wir wirklich diese Diskussion sehr im Detail führen müssen. Und wäre mal interessant zu sehen gewesen, wie sich Blast dafür dann oder für welche Lösung sie sich entschieden hätten. Letztendlich ist das ja nichts anderes als das, was wir 2016 mit dem ICO-Hack auf Ethereum hatten, als sich dann die Ethereum-Community dafür entschieden hat oder ein Großteil der Community dafür entschieden hat, eben diese Hardfork durchzuführen, was letztendlich bedeutet, man schließt diese Transaktionen, die quasi dem Hacker zugewiesen sind, die schließt man quasi aus der Blockchain-Historie aus. Die sind quasi einfach nicht geschehen, ne, in der neuen Fork, die man macht. Und da gab es ja sehr, sehr große Diskussionen damals und gab es dann die Ethereum Classic, die quasi gesagt haben, hey, bei uns gibt sowas nicht, ne, das ist quasi die ursprüngliche Ethereum-Chain. Und ich glaube im Nachhinein, aber wenn ich so zurückschaue, glaube ich, dass es die richtige Entscheidung war damals, weil es dort aber nochmal ein gesonderter Fall war, dadurch, dass es so viel ETH war, es war signifikant und die Ethereum-Blockchain noch relativ am Anfang stand und es quasi eine gute Chance gegeben hat, dass es so ein so großer dauerhafter Schaden für das Ökosystem gewesen ist, dass man das nie wieder hätte wettmachen können und sich somit in quasi dem Wachstum, dem Potenzial, was wir jetzt heute sehen, von vornherein selbst beschnitten hätte. So, wenn wir jetzt das auf den Fall von dir, von der Woche zurückschauen, gab es ähnliches Argument, gab es von vielen Leuten das Argument, die sagen, hey, Blast, roll back the chain, also quasi ähnliches Prinzip, diese Transaktion von dem Hack quasi einfach in Anführungszeichen rückgängig machen. Ihr seid so eine junge Blockchain, ihr könnt euch das jetzt noch erlauben. Quasi, ihr steht eh noch am Anfang und ja, du wirst ein bisschen Reputationsschaden haben, aber mach das lieber, bevor quasi ihr in Zukunft Probleme bekommt, weil irgendwie aus eurer Chain jetzt irgendwie 60, 70 Millionen oder 90 Millionen Dollar waren es, glaube ich, an irgendwelche nordkoreanischen Hacker gehen, was natürlich den Regulator wieder und die irgendwelche Behörden wieder ins Leben ruft. Und ich weiß nicht, es ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe da nicht so eine ganz klare Meinung zu. Gefühlt wäre ich, glaube ich, eher in dem Camp, dass man hier keine Hardfork oder kein irgendwie Rollback oder sowas hätte machen sollen, weil es am ehesten den Ethos entspricht. Gleichzeitig zeigt natürlich die Situation jetzt wieder auf, dass viele der Layer 2s noch keine richtigen Blockchains sind, im Sinne von, dass quasi ein dezentrales Quorum darüber gibt, welches die längste Fork ist und quasi welcher Blockorder gefolgt wird, sondern dass es hier quasi am Ende des Tages an mehreren Parteien hängt, diese Entscheidung zu treffen. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, dass halt viele der Layer 2s noch nicht da sind, wo sie eigentlich mal stehen sollten, um sich als wirkliche Blockchain zu bezeichnen. Deshalb habe ich die Frage von so ein bisschen hinten rangestellt, weil du gefragt hast, ist Blast jetzt eine richtige Layer 2? Genau, und das ist auf jeden Fall problematisch und muss sich mittelfristig irgendwie ändern. Gleichzeitig würde ich sagen, sind das irgendwie alles Startups auch, die gerade da was aufbauen. Und ich glaube, man kann jetzt nicht von jedem verlangen, von Tag 1 da schon die fertige Lösung auf allen Ebenen zu präsentieren. Aber es ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Also, ne, viele Layer 2s haben immer noch keine Fraud-Proofs, die sie irgendwie auf Mainnet posten und so weiter. Also diese und da ist übrigens dieses Dashboard, was wir schon oft besprochen haben, L2Beat, sehr, sehr gut. Kann ich auch nochmal verlinken. Da sieht man unter dem Reiter, ich glaube Security, warte mal, ich mach's mal kurz hier auf, sieht man sehr schön, wo die unterschiedlichen Layer 2s heute stehen. Unter Risk Analysis, genau, unter l2beat.com/scaling/risk siehst du, welche Blockchains State Validation haben, welche, wo sie ihre Daten speichern, ob es ein Exit Window gibt, wie im Fall eines Sequencer-Failures vorgegangen wird und so weiter. Also all diese Sachen, die schieflaufen können, das ist relativ technisch, aber man kann sich hier anschauen auf jeden Fall und dann kann man sich selber ein Bild darüber machen, was eine L2 ist und was vielleicht keine L2 ist. Ja, das, also ich glaube, in dem Fall hätte ich gesagt, nö, lieber so lassen, wie es ist. Gleichzeitig hat es schon ausgereicht, dass der Hack stattgefunden hat, um einfach die Problematik nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Gute Antwort, keine gute Antwort.
Nee, ich würde da dir zu 100% eigentlich recht geben. Also ich würde es wahrscheinlich genauso machen, wenn wir über existenzielle Risiken für das Ökosystem sprechen würden und man die Möglichkeit hat, es zu retten dadurch. Auch wenn, also so quasi, ne, wie es bei Ethereum der Fall war, wo man den Hardfork halt gemacht hat und weil man gesagt hat, okay, sonst werden wir wahrscheinlich diese Ethereum-Revolution niemals lostreten können. Ich glaube halt bei Blast war das Volumen als solches, und also die werden eh ein Riesenproblem haben, so mit dem, wenn ihre vier Entwickler eigentlich Fraudster sind. Aber dass ich halt einfach sage, okay, im Zweifel sind jetzt hier 60 Millionen flöten gegangen. Und wenn ich davon der Betroffene wäre, dann würde ich sagen, verdammte Scheiße. Aber ansonsten, solange es jetzt keine extreme Bedrohung fürs Ökosystem ist, würde ich trotzdem sagen, gehört halt dazu. Ihr könnt nicht sagen, oder du kannst dich halt nicht hinstellen und sagen, vertraut uns mal, wir werden da nicht eingreifen. Aber dann greifst du doch irgendwie sehr arbiträr da ein. Also ich glaube, da müsste es schon im äußersten Notfall sowas stattfinden. Und ich glaube, der war hier einfach noch nicht gegeben, ohne dass ich über die Situation aber deutlich mehr wüsste. Gut, jetzt haben wir hier in dieser Folge recht viel über Scams, über Hacks, über was weiß ich, Risiken gesprochen. Wir haben, wie ich am Anfang schon angeteasert habe, noch ein paar andere Themen. Und zwar hast du in unserer Telegram-Gruppe gefragt, was es so für Hörerfragen gibt. Für die Leute, die sich fragen, was für eine Telegram-Gruppe, Link dazu findet ihr in den Shownotes natürlich. Und ja, es kamen sehr, sehr viele Fragen rein. Ich weiß nicht ganz genau, wie wir es machen wollen. Also du hast im Doc schon so ein bisschen versucht zu bündeln, was wie wo vielleicht zusammengehört. Das Problem ist, mit diesen Hieroglyphen kann ich wenig anfangen. Also ich versuche mich jetzt da mal so ein bisschen durchzuhangeln, weil gerade mit dem ersten kann ich noch ein bisschen was anfangen. Und zwar wurdest du gefragt, denke ich mal, was du von diesen Short-Term-Narrativen hältst, wie zum Beispiel Real-World Assets. Da haben wir jetzt hier sehr wenig eigentlich drüber gesprochen im Podcast. Was du von Meme-Coins, ist das auch ein Short-Term-Narrative? Oder was weiß
ich? Ja, ich habe das so ein bisschen zusammengefasst. Also es gab viele Fragen zu, oder es gab einige Fragen zu Meme-Coins und es gab einige Fragen zu RWA, also Real-World Assets. Und ich habe das so ein bisschen ergänzt als quasi Short-Term-Narrative Chasing. Ich glaube, zwei Sachen, die wir hier sagen können. Das eine, es gab auch jemand, der gesagt hat, bitte nicht so viel zu Meme-Coins und diesen ganzen kurzfristigen Zeug reden. Also ich glaube, da teilen sich so ein bisschen die Meinung. Für einige Leute ist das sicherlich interessant. Andere Leute interessieren sich vielleicht eher für langfristige Trends und die Technologie. Genau, ich glaube, man kann da nicht immer allen recht werden. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen schon mehr zu Meme-Coins gesprochen, als wir ursprünglich uns jemals hätten vorstellen können. Einfach da dem geschuldet, dass das jetzt so ein großes Thema war, die letzten ein, zwei Monate. Mein Feedback hierzu, also weil es so Fragen gibt, wie finde ich irgendwie gute Meme-Coins? Ich glaube, wir haben es ja schon fünfmal beantwortet. Ich habe da irgendwie keine Formel dafür. Wir haben auch keine, oder du sicher nicht, das weiß ich, glaube ich, und ich auch nicht. Nutze nicht irgendwelche Sniper-Bots, um hier irgendwie Sachen direkt nach Launch irgendwie zu snipen. So, dafür habe ich irgendwie keine Nerven, auch keine Zeit. Auch wenn es sehr profitabel sein kann, weiß ich schon alles, aber man muss schon wissen, was mit wem man da auch konkurriert und was für ein Spiel man da spielt. Das heißt, da kann ich euch keine Antwort geben. Nicht die einzige Antwort, die ich darauf geben kann, ist die ich hier schon ein paar Mal gegeben habe, ist, dass ich mir höchstens die Sachen kaufe, die ich irgendwo selber lustig finde. Beispiel Whiff. Ich fand ja diesen Hund mit Hut unglaublich witzig. Und das hatte für mich wirklich mal so einen Meme-Charakter und nicht jetzt irgendwie, oder da gibt es so ein paar auch so Geoboden und so. Es gab so ein paar Sachen, die ich einfach lustig fand. Das trifft aber für 99,99% der Meme-Coins, die gelauncht werden, nicht zu. Und dann vielleicht so ein paar Sachen, die ich nutze als eine Möglichkeit, um einen Trade aufzusetzen. Also ich hatte ja mal erzählt, dass ich irgendwie mehr Exposure im Base-Ökosystem haben wollte und geglaubt habe, dass dort eine Base-Season irgendwann kommt. Die haben wir jetzt aktuell auch. Und dann hat mir dort ein paar Meme-Coin-Positionen aufgebaut habe, weil es kein Base-Token gibt und habe auch andere Tokens im Ökosystem gekauft, aber das war halt einer meiner Wette auf das Ökosystem quasi. Das heißt, es war für mich so ein bisschen Mittel zum Zweck. Aber darüber hinaus habe ich da echt keine irgendwie Formel oder sonst was. Ich habe mal schon mal gesagt, man kann auch gewissen Twitter-Accounts folgen. Da muss man halt wissen, dass die Leute natürlich immer ihre eigenen Bags auch schillen und im Zweifel in ihrem eigenen Interesse handeln. Also da ist Vorsicht geboten. Und das andere Thema, was ich besprechen wollte, weil es jetzt so viele Fragen zu Real-World-Assets gab, witzigerweise gab es die Fragen dazu in den letzten Monaten nie. Und deshalb habe ich hier dazu geschrieben, Short-Term-Narrative. Diese ganzen Tokens sind jetzt die letzten Tage gut gelaufen. Jetzt gibt es viele Fragen dazu. Und da vielleicht mein Feedback so ein bisschen dieses Narrative Chasing ist extrem gefährlich, weil wenn du jetzt anfängst, diese Token zu investieren, die jetzt irgendwie gerade alle in 5 bis 10x hingelegt haben, keine Ahnung, wie viel Luft da oben noch ist, und die Leute werden irgendwann weiterziehen und das nächste Narrative chasen. Also dieses Spiel zu spielen ist sehr gefährlich. Ich würde euch eher dafür motivieren, euch irgendwie Themen rauszusuchen, auf die ihr eine hohe Conviction habt. Oder vielleicht auch eine Passion für habt, also sei es jetzt irgendwie Gaming, kann auch sein, dass diese Tokenisierung, also Real-World-Asset-Themen, dass das euer Passion-Thema ist, dann sollte man sich aber schon vor vielen, vielen Monaten damit beschäftigt haben und idealerweise dann schon seine Lieblingsprojekte auch sich rausgesucht haben und investiert haben. Jetzt diesen Themen nachzulaufen, nachdem das irgendwie alles durch die Decke gegangen ist, ist mal gefährlich. Kann sein, dass sich das lohnt, man muss es, du willst was sagen, sorry.
Ja, nee, ich lasse dich erstmal ausreden, mach mal.
Dauert noch, ne?
Okay, dann sage ich jetzt was.
Dann sag jetzt was.
Und zwar zwei Gegenargumente. Nummer eins, Momentum ist einer der stärksten Faktoren am Kapitalmarkt. Also zumindest, wenn es um Aktien geht. Es ist für gewöhnlich so, dass wenn eine Aktie gestern gestiegen ist, sie auch nächsten Tag steigt. Natürlich wird jedes nach oben und nach unten auch irgendwann mal durchbrochen. Also es funktioniert halt, es ist halt kein deterministisches System, sondern rein probabilistisch. Wenn du da halt mal drauf guckst, ist es halt, ist Momentum ein stärkerer Faktor als zum Beispiel Value. Das würde ich als erstes dagegen halten. Nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, dass Leute, die das Momentum-Game spielen, halt das meistens sehr sophisticated spielen. Und bloß, weil man jetzt denkt, oh, ich kann da noch mal Quick Buck machen, wird man wahrscheinlich da auch eher auf die Schnauze fliegen. Aber das Zweite könnte ja auch sein, dass der Blick auf Themen vielleicht erst durch Hypes darauf wirklich gelenkt wird. Also wenn du mal überlegst, guck mal, ich habe diesen Podcast mit dir hier vor knapp 2 Jahren gestartet und ich hatte von Krypto gar keine Ahnung und wir sind mehr oder weniger voll auf dem Hype-Cycle eingestiegen und dadurch habe ich angefangen, mich für den Space zu interessieren. Und du hast mich dann da so ein bisschen durchgeführt und jetzt ist echtes Interesse draus geworden. Mhm. Und es kann ja genauso sein, dass du, weiß ich nicht, du lebst ein graues, langweiliges Leben, dann schlitterst du in die Kryptowelt und auf einmal guckst du, was ist der Token, der gerade am meisten performt hat? 100x auf irgendeinen Real-World-Asset-Token. Dann könnte es ja sein, dass du dich mit dem Thema zum ersten Mal auseinandersetzt, sagst, eigentlich mega die geile Idee und dadurch halt wirklich auch erst eine Passion entsteht und hast halt leider Gottes 6 Monate zu spät angefangen, dich überhaupt dafür zu interessieren. Aber da kann ja trotzdem was Langfristiges draus werden.
Oh. Ja, genau. Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Also zu dem Momentum-Thema, absolut. Gibt auch Leute, die sich das für Momentum im Kryptomarkt angeschaut haben und dieser Faktor funktioniert sehr, sehr gut. Die Frage ist immer nur, wie lange? Und bin ich quasi am Anfang des Momentum-Moves oder bin ich dann quasi Exit-Liquidity für die Leute, die früh drin waren? So die Frage muss man für sich beantworten. Und das Zweite, was du gesagt hast, das ist, glaube ich, genau die Unterscheidung. Und da weiß ich jetzt nicht, oder ich habe die Hörerfragen jetzt so verstanden, dass es quasi auch durchaus auch aus einem Investmentinteresse gestellt wurde und nicht nur aus einem fundamentalen, was hat es eigentlich mit Real-World Assets auf sich? Das können wir gerne auch beantworten. Und ich wollte gerade eher so ein bisschen auf den Investment-Angle antworten und sagen, okay, da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Beispiel Decentralized Science, also DeSci-Themen. Ich erinnere mich noch an, wann war das, Oktober, November letzten Jahres, als dann ZZ, der ehemalige CEO von Binance, getweetet hat, dass er DeSci interessant findet. Und sämtliche Projekte irgendwie 10 bis 15x innerhalb von 2 Wochen hingelegt haben. Ich glaube, man wäre nicht so gut gefahren, da am Ende dann auch drauf zu springen, auch wenn man dann für sich entdeckt hat, ah, das ist ja irgendwie ein interessantes Thema. Dann muss ich wirklich langfristige Conviction haben, sondern spannender ist, also idealerweise hat man natürlich irgendwie seine Themen, die man interessant findet, macht da sein Research, baut mögliche Positionen auf und dann irgendwann kommt der Narrative. So, das ist aber natürlich auch ein Waiting Game, weil dann braucht man auch die Conviction, weil sagen wir, du bist jetzt irgendwie so ein super Tokenisierung, Real-World-Asset-Guy und das ist dein Passion-Thema, dann hast du dir die letzten 6 Monate zugeschaut, wie alles um dich herum durch die Decke geht und du sitzt auf deinen Real-World-Assets-Token. Auch schwierig, das durchzuhalten, ne? Deshalb meine ich, das ist halt der Unterschied zwischen Conviction und irgendwie Short-Term-Narrative-Chasing. Und wenn du das aber nicht bist, dann läufst du Gefahr, quasi immer hinterher zu laufen. Also du kaufst jetzt heute irgendwie deinen Real World Asset Tokens, die machen jetzt vielleicht nochmal irgendwie 100%. Parallel fangen jetzt aber an, die Gaming-Token schon an, irgendwie durch die Decke zu gehen. Oder keine Ahnung, irgendwie Eigenlayer Launch und irgendwie alles, was mit Restaking zu tun hat, geht total durch die Decke und alle sprechen nur noch über Restaking. Und dann schaust du dir in 2 Wochen die Restaking-Themen an, obwohl die dann alle schon total gepumpt sind. Und da gibt es, glaube ich, viele Leute, die dieses Spiel spielen. Und ich glaube, es ist schwierig, zum einen, weil du den Preis immer so ein bisschen hinterherläufst, zum anderen mental, weil du eigentlich nie Conviction auf dem Thema hast und dich immer nur an irgendwelchen komischen Twitter-Threads und irgendwie Price-Action deine Meinung bildest. Und ich glaube, das ist einfach auch dann sehr anstrengend und kostet sehr viel Energie, das langfristig aufrechtzuerhalten. Das meinte ich so mit dem Narrative-Chasing. Also deshalb, da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig und ich habe das jetzt einfach mal zum Anlass genommen, weil wenn wir früher gefragt haben, hat nie irgendwer zu Revert Assets gefragt. Es laufen die Tokens gut, plötzlich haben wir irgendwie 10, 15 Kommentare dazu. Da wäre ich immer, würde ich immer sagen, okay, ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir können natürlich trotzdem darüber sprechen und wir haben es auch schon in der Vergangenheit. Wir haben damals, als Ondo gelauncht ist, was jetzt einer der Tokens ist, die sehr, sehr gut gelaufen sind. Das ist schon über ein Jahr her, haben wir über Ondo mal länger gesprochen, dass die quasi US-Staatsanleihen tokenisieren, auf die Blockchain bringen. Und ich glaube grundsätzlich, das, was sich hinter Real World Assets und eigentlich dieser Name auch total bekloppt, aber was sich dahinter verbirgt, ist quasi Assets, die quasi in der Real World vorherrschen. Also das kann sein Immobilien, das kann sein irgendwelche Fonds, das kann sein irgendwelche Anleihen, also Staatsanleihen oder auch Unternehmensanleihen. Das können Immobilien, hatte ich glaube ich schon gesagt, na, das kann irgendwie alles Mögliche sein. Schuldverschreibung, das quasi auf die Blockchain zu bringen und zu tokenisieren. So, was sind die Vorteile davon? Zum einerseits natürlich, dass du auf diesem globalen Access Layer ongeboardet wirst. Also zuvor konntest du vielleicht irgendwie deine Anleihe halt bei dir in deinem Land traden, weil kein anderer außerhalb deines Landes Zugriff drauf hatte, vielleicht aus regulatorischen Gründen oder einfach aus, weil niemand davon mitbekommen hat. Und sobald du auf der Blockchain bist, bist du quasi auf so einem globalen Access Layer geonboardet und hast natürlich nochmal eine ganz andere Liquidität, die deinem Token zugänglich wird. Auf der anderen Seite kann es Sinn machen, das zu tun aus Effizienzgründen. Wenn das sieht man, das ist oftmals Argument von so großen Investmentbanken und sowas, die sagen, hey, guck mal heute, wenn ich irgendwie ein Tauschgeschäft mit einer anderen Investmentbank machen möchte, dann sind da irgendwie 20 Schritte dazwischen und ich habe lauter Intermediäre, die irgendwie irgendwo einen Haken dahinter setzen und jeder nimmt sich sein Geld. Wenn ich das Ganze quasi automatisiere und quasi auf Smart Contracts, also auf Code letztendlich vertraue, um gewisse Sachen abzuwickeln, ist das einfach viel, viel effizienter und viel, viel smoother und deshalb macht es das Sinn, das zu tokenisieren. Weiterer Grund ist, dass du sagst, okay, ich breche irgendein Asset auf in viele kleine Tokens, die plötzlich handelbar werden und mache mir somit, keine Ahnung, einen neuen Markt auf. Stichwort irgendwelche Immobilien, die ich vielleicht irgendwie tokenisieren kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Vision dahinter. Es gibt sicherlich auch viele Argumente, warum das bisher noch nicht wirklich stattgefunden hat. Also es gab ja etliche Startups, die irgendwie versucht haben, irgendwelche Immobilien zu tokenisieren. Bisher hat nichts davon funktioniert, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und es ist, glaube ich, aber einer der Felder innerhalb der Blockchain-Tech, wo ich schon sagen würde, das ist irgendwie so most promising, aus dem Grund, dass es einfach eine riesen Finanzindustrie gibt, die sehr stark darauf setzt und also die ganzen großen Investmentbanken bauen da alle ihre Lösungen und für die gibt es einen ganz klaren Anreiz, das zu machen und das ist einfach ein Effizienzgrund. Die sparen sich quasi unterm Strich Geld, da gewisse Sachen zu tokenisieren und effizienter zu machen und ich glaube, das wird früher oder später kommen. Ob jetzt jeglicher Quatsch am Ende des Tages tokenisiert wird und wie sinnvoll es unterm Strich dann auch ist, Staatsanleihen zu tokenisieren, kann man ja auch drüber sprechen. Ne? Wie groß ist der Markt dafür? Das ist nochmal eine andere Frage und wir brauchen gar nicht drüber sprechen, ob die Bewertungen, die teilweise da aufgerufen werden jetzt, ob die irgendwo gerechtfertigt sind. Aber das kann man ja vielen Coins vorwerfen oder vielen Tokens vorwerfen. Aber das wäre so ein bisschen jetzt so mein 2-3-Minuten-Rant zu Real World Assets. Ich glaube, es ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir können gerne auch mal ein paar Sachen verlinken oder ich kann mal in der Telegram-Gruppe ein paar gute Artikel dazu teilen. Wie gesagt, das ist kein neues Phänomen. Es ist ein Thema, was seit vielen Jahren diskutiert wird. Würde ich jetzt kurzfristig, wenn ich da bisher noch nicht investiert war, Sachen kaufen, die jetzt gerade irgendwie durch die Decke gegangen sind, ohne Conviction, da wäre ich eher vorsichtig.
Julius, ich glaube, wir müssen nochmal über die Definition des Wortes Rapid Fire sprechen, weil wenn wir in dem Tempo so weitermachen,
naja, wird die Folge viel. Aber ja. Ich habe ja nur 3 Punkte, ich habe ja nur vier. Ich habe nur 4 Themen aufgeschrieben und es wurde sich doch gewünscht, dass die Folgen wieder länger werden. Also von daher.
Echt jetzt? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, doch. Es wurde sich längere Folgen gewünscht.
Weil ich habe von ein paar Leuten Feedback bekommen, dass unsere Folgen zu lang sind teilweise. Deshalb, vielleicht müssen wir da mal eine Umfrage machen. Lass uns die nächste Frage trotzdem ein bisschen schneller abhandeln.
Okay, ich gelobe Besserung.
Nee, ich finde es ja total toll, wenn du dann, das gibt mir auch die Möglichkeit, dann so ein bisschen abzudriften und hier meinen Kram zu machen und so weiter und so fort. Das finde ich alles total klasse. Aber hier vielleicht ein bisschen schneller, weil wir es, glaube ich, in der Portfolio-Folge, also sprich unserer Jubiläumsfolge schon besprochen haben. Und zwar, Frage ist, welche Altcoins wir interessant, spannend, persönlich im Portfolio haben etc.
Genau, ich habe das auch zusammengefasst. Da gab es mehrere Fragen zu. Die Fragen gingen so weit zu, Gib mal dein Portfolio oder sowas. also genau, manche haben sich da mehr Mühe gegeben als andere. Genau, also zu Flo's Portfolio brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel sagen, weil der hat das eigentlich relativ transparent in der Folge 100, also vor einem Monat, hier offengelegt. Dazu muss man sagen, dass bei Flo da auch, glaube ich, noch ein bisschen weniger Strategie dahinter steht als jetzt bei mir vielleicht. Und sich das Ganze gerade noch... Das Ganze ist noch so ein bisschen entwickelt, deshalb weiß ich nicht. Ich glaube, meine genaue Portfolio Allocation habe ich noch nie gesagt und werde ich jetzt hier auch nicht nennen. Aber was ich, glaube ich, sagen kann, ist, dass, weil auch nach Top-Positionen gefragt wurde, aber was ich sagen kann, ist, dass in meinen Top-3-Positionen nach wie vor Bitcoin, Ethereum und Solana sind und dass die drei zusammengenommen auch einen signifikanten Teil des Portfolios ausmachen. Ja, einfach. Na, dass ich versuche so ein bisschen natürlich auch das Risiko einzuschätzen. Also am Ende des Tages kannst du natürlich sagen, irgendein kleiner Meme-Coin oder irgendein Small Cap mit 20 Millionen Market Cap wird wahrscheinlich Bitcoin, Ethereum, Solana sowas von outperformen, diesen Cycle. Das würde ich auch unterschreiben. Gibt aber auch viele, die quasi auf Null gehen oder kurzfristig pumpen und dann irgendwo wieder im Verschwinden. Oder wo das Team das Geld klaut oder sonst was. Gab es jetzt erst diese Woche da einen Fall. Ich habe irgendwie ich folge manchmal so Leuten auf Twitter, ne, die irgendwie so Small Caps auch irgendwo so ein bisschen manchmal teilen, einfach weil ich es auch interessant finde. Da hat wieder irgendein Typ irgend so einen Token geteilt und hat auch damit geprahlt, dass er das jetzt irgendwie 10x in den letzten Monat gemacht hat. Und am nächsten Tag schreibt er irgendwie, ja, bin heute Morgen aufgewacht und irgendwie alles auf Null gegangen. Das Team hat das komplett die Kohle mitgenommen. Also das sind reale Fälle, ne? Deshalb man muss das schon auf dem Schirm haben. Warum sage ich das? Einfach, weil ich damit sagen möchte, was ist der Erwartungswert? Und quasi, ja, bei Bitcoin habe ich wahrscheinlich einen geringeren Erwartungswert vom Return als jetzt bei kleineren Coins. Dafür,
ach, der Hebel richtet. Der Hebel richtet.
Ja, der Hebel nutze ich nicht, aber dafür kann ich sehr, sehr ruhig schlafen, wenn ich weiß, dass ein signifikanter Teil meines Portfolios in Bitcoin, Ether und Solana liegt, weil das sind alles Themen, auf die ich super hohe Conviction habe und wo ich auch glaube, dass die Tokens langfristig performen werden. Und deshalb, glaube ich, muss man sich da so ein bisschen überlegen, was ist die Portfolio-Mischung von irgendwie High Risk, High Return und vielleicht so ein bisschen Lower Risk, in Anführungszeichen Low Return. Man muss das natürlich immer noch sehen, im Vergleich zu anderen Asset-Klassen ist das ja alles High Return. Genau, was ich, glaube ich, sagen kann, ist, dass halt Krypto mal ein ganz, ganz großer Teil von meinem Gesamtportfolio ist und auch historisch war. Ja, genau. Aber so denke ich da ein bisschen drüber nach. Ich glaube, vielleicht an die Frage noch anschließend, hatte jemand gefragt, welchen Teil meiner Bitcoin ich in Ordinals gesteckt habe. Das muss ich mal nachschauen, weil die Preise sich da ja auch relativ stark bewegt haben. Also es ist wahrscheinlich mittlerweile mehr, als das, was ich ursprünglich reingesteckt habe. Ich glaube, ursprünglich hatte ich mal so ein Drittel, nein, nicht ganz, 25-30% der BTC in Ordinals gesteckt. Wahrscheinlich ist es mittlerweile schon weit über 50%. Ja, aber auch da fühle ich mich relativ wohl mit. Und was war noch? Was habe ich jetzt hier noch vergessen bei der Frage? Welche Altcoins? Ja, das ist halt Altcoins ja auch ein großer, weiter Begriff. Was ist irgendwie Altcoins? Wie gesagt, für mich haben so diesen Anführungszeichen Blue-Chip-Status haben für mich nur drei Coins. Das sind irgendwie Bitcoin, Ethereum und Solana. Und theoretisch ist dann alles, was danach kommt, Altcoin. Aber es macht natürlich wenig Sinn. Also man muss da schon ein bisschen unterscheiden zwischen irgendwie größeren Themen und kleineren Themen. Wie ich es eher aufteile, ist, dass ich mir überlege, in welchen Kategorien möchte ich Exposure haben. und mir dann innerhalb dieser Kategorien mein Portfolio zusammenbaue. Das heißt, Kategorien, was sind das? Das ist jetzt irgendwie, kann das Thema AI sein und alles, was da so drumherum spielt. Das kann das Thema Deepin sein, das kann das Thema Gaming sein, das kann das Thema irgendwie Infrastructure sein und so weiter und so fort. Und ich schaue dann eher, dass ich mir für diese einzelnen Themen, habe ich eine gewisse Portfolio-Allokation, die ich darauf haben möchte. Die verschiebt sich natürlich auch sehr stark, wenn einzelne Sachen gut laufen. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass meine initiale Memecoin-Allokation sehr, sehr klein war und plötzlich waren das irgendwie dann doch ein paar Prozent mehr. Und ich rebalance das jetzt aber auch nicht irgendwie täglich oder sowas. Aber ich schaue natürlich so, dass es irgendwo immer im Rahmen bleibt, mittelfristig. Genau, und innerhalb dieser Kategorien habe ich dann einzelne Projekte, die ich spannend finde. Sollte jetzt auch den regelmäßigen Hörern hier des Podcasts nicht irgendwie überraschen, manche der Namen, die ich da nenne oder manche der Themen, die ich spannend finde. Also die Themen, die ich spannend finde, habe ich, glaube ich, gerade schon zum Großteil genannt. Was sind Coins, die für mich da reinfallen? Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal hier auch gesagt, dass ich irgendwie eine größere Near-Position habe und da auch zuversichtlich bin, dass ich Deepin-Sachen spannend finde. Da Render, Akash, Filecoin sind für mich Sachen, die ich interessant finde. Aber auch neue Sachen, die erst noch launchen werden. Peak, Ionet und weitere Sachen. Auch ein paar kleinere. Im Gaming-Bereich habe ich hier gesagt, dass ich mich schwer damit tue, einzelne Games zu picken, einfach weil ich selber kein Gamer bin und nicht weiß, was ein gutes Game irgendwie ausmacht und nicht. Und deshalb mein Investmentansatz im Gaming-Bereich eher ist, die Winning Ecosystems mir rauszusuchen. Dazu gehört für mich ein Ronin, da gehört für mich ein Immutable X, Beam und andere Sachen. Ja, ich glaube, das waren so ein paar Themen. Und ich glaube, so kleinere Sachen, da geht bei mir natürlich auch die Conviction runter. Also die Team, die ich jetzt genannt habe, da habe ich irgendwie auch relativ hohe Conviction drauf. Ich habe natürlich auch kleinere Sachen im Portfolio, aber das sind für mich dann auch prozentual natürlich viel, viel kleinere Positionen und dementsprechend auch kleinere Conviction drauf. Deshalb fühle ich mich damit nicht immer so wohl, die Themen auch dann so zu nennen, weil ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, dass Leute dann irgendwie auch so Sachen dann gekauft haben und sowas. Und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Deshalb seht es mir nach. Aber ja, das vielleicht mal so ein bisschen als Einblick zu dem Thema.
Also war das schnell genug? Ja, also ich meine, von vier Themen, ich glaube, jetzt über das Thema hast du nur halb so lange gesprochen. Dementsprechend, wenn wir jetzt nochmal die Hälfte schaffen, dann kriegen wir die Folge in der normalen Geschwindigkeit hin. Und zwar Thema Restaking, Eigenlayer-Farm etc. Was sind da deine Gedanken zu?
Ja, also das hängt auch wieder alles so ein bisschen mit Pendel zusammen. Wo wir letzte Woche zurück nochmal im Detail gesprochen haben. Es gab jetzt wieder die Frage von Leuten, wie kann ich irgendwie Eigenlayer-Exposure bekommen? Ich glaube, wir haben hier wirklich oft drüber gesprochen im Podcast, deshalb vielleicht einfach manchmal so ein bisschen die älteren Folgen noch anhören. Es hängt so ein bisschen davon ab, wann Eigenlayer jetzt launcht. Ich habe Spekulationen gehört, dass es Ende April, im Mai irgendwann sein könnte. Das heißt, allzu lange ist nicht mehr hin. Wenn man da Exposure drauf haben möchte, sollte man irgendwelche Eigenlayer-Punkte sammeln, die dann womöglich in einen Token mal münden oder in einen Airdrop münden. Das ist natürlich alles nur Spekulation zum heutigen Zeitpunkt. Wie kann man das machen? Man kann entweder selber ETH restaken, beziehungsweise Liquid restaken über unterschiedliche Protokolle, sowas wie EtherFi, Renzo, Kelp, Puffer, Swell und ein paar andere. Oder man kann eben auf Plattformen wie Gearbox, wie Pendle, auch über gewisse DeFi-Protokolle eben noch quasi gehebelt dieses eigene Exposure aufbauen. Wie das auf Pendle funktioniert, haben wir letzte Woche im Detail besprochen. Das heißt, da würde ich auf die letzte Folge verweisen. Es gab auch die Frage, lohnt sich das noch? Ich glaube, das ist eine Antwort, die kann man nicht geben. Ich glaube, eine Frage, die ganz interessant sein wird, ist, wie wird Eigenlayer letztendlich ihren Airdrop gestalten? Es gibt da quasi die Unterscheidung zwischen einem linearen Verlauf der Token Distribution und einem nach gewissen Tiers, also wo es einfach Cut-Off-Punkte gibt. Na, also quasi jeder, der irgendwie zwischen, weiß gar nicht, irgendwie 1.000 und 10.000 Punkten gesammelt hat, der kriegt irgendwie den gleichen Betrag. Dann werden natürlich die Leute mit 9.999 Punkten sich bedanken. warum macht man das? Man macht das dann, wenn man vor allem sieht, dass es zum Beispiel ganz, 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 ganz krasse Outlier gibt. Also wenn du vereinzelte Whales hast, wo du sagst, wenn ich es jetzt in den Jahr machen würde, würden die so viele Token bekommen, dass man das vielleicht gar nicht möchte. Und dann würde man vielleicht eher so ein Tiered Approach machen. Ich glaube, wie man es letztendlich macht, es gibt man wird sich immer Feinde machen, Leute werden sich immer beschweren. Ist eigentlich auch mal lustig, dass sich Leute über so Free Money dann beschweren. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt auf die Frage, lohnt sich das und wie sehr lohnt sich das? Bestes Beispiel war dieser Jito Airdrop, den wir letzten Herbst gesehen haben. Da war so der niedrigste Tier, waren dann am Ende des Tages, glaube ich, so $10,000 oder sowas. Und da hast du eigentlich fast nichts mehr machen müssen. Also da hat es sich halt ultra gelohnt, dass über mehrere Wallets nur ganz, ganz wenig zu machen. Also wenn wir es jetzt auf Eigenlayer übertragen, möchtest du auf 10 Wallets vielleicht irgendwie 5 Eigenlayer-Punkte haben. Es kann aber auch sein, dass es am Ende das bessere Play ist, eine Wallet oder zwei Wallet mit irgendwie hunderten Punkten zu haben. Ich glaube, muss auch jeder für sich entscheiden, wie aktiv man das letztendlich dann betreiben möchte und aufsetzen möchte und optimieren möchte. Letzter Punkt noch dazu, es wurde auch danach gefragt, wie wir über die Liquid Restaking-Protokolle nachdenken. EtherFi ist ja jetzt gelauncht, sehr erfolgreich. Ich kann mir mal hier eben die Market Cap aufrufen, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelaufen. Für mich sind die alle relativ austauschbar. Also ob es jetzt irgendwie EtherFi, ob es jetzt Renzo, Kelp ist, die unterscheiden sich für mich nicht so stark. Klar, die einen haben ein bisschen mehr ETH als die anderen, deshalb sollten die vielleicht ein bisschen höhere Bewertung haben. Aber ich glaube, diese EtherFi-Bewertung ist jetzt schon ein sehr, sehr starker Anker im Markt für diese anderen Protokolle, die jetzt auch launchen werden. Das heißt, wenn man da irgendwelche Berechnungen anstrebt, ist das die beste Comparable, was man hat. Und ich würde mich mal daran orientieren, wenn ich jetzt über Bewertung von den anderen Protokollen nachdenke. Kann natürlich sein, dass das alles miteinander so ein bisschen verwässert, wenn jetzt weitere Protokolle launchen, dass jetzt EtherFi einfach so ein First-Mover-Advantage hatte. Aber ich glaube, ja, eine bessere Benchmark hat man nicht im Markt. Das heißt, ich würde mich daran so ein bisschen orientieren.
Ich finde es ganz interessant, weil du zwischendurch gesagt hast, es ist eigentlich ganz funny, dass Leute sich über Free Money beschweren. Und ich glaube, die Perspektive kannst du nur haben, wenn du genau das so machst, wie du es machst. Also wir hatten ja schon ein paar Mal gesagt, so wirklich krass Airdrops farmen ist eigentlich vergebene Liebesmühe nach Motto oder beziehungsweise das ist halt nicht ganz so einfach. Du machst es vor allem so, dass du gerne neue Produkte ausprobierst. Am Ende bekommst du halt was oder du bekommst halt nichts. Und wenn du halt das Produkt gut findest, dann vielleicht machst du noch ein, zwei Dinge mehr, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du was bekommst. Aber dann bist du natürlich sehr in dieser es ist Free Money Perspektive. Es gibt ja aber auch Leute, die halt einfach professionell Airdrops farmen. Also die halt wirklich Geld investieren, die versuchen abzuschätzen, okay, was kommt da an Knete rum? Wie viel kann ich investieren? Oder die vielleicht sogar Punkte etc., die sind ja teilweise auch handelbar, da halt wirklich Geld für ausgeben, weil sie sich dann Return on Invest versprechen. Und dann ist es natürlich nicht so richtig krass Free Money, aber trotzdem hast du halt keinen Anreiz drauf. Und deshalb, ich teile deine Meinung, ich wollte bloß einmal, um das Bild noch ein bisschen dreidimensionaler zu zeichnen, ergänzen. Ansonsten, ich bin guter Dinge, dass wir den letzten Themenpunkt von deinen Hörerfragen sehr schnell hinbekommen und dann hast du wirklich eine sehr schöne Steigerung hingelegt. Die Events 2024, die du spannend findest, auf die du gehst, wo du vielleicht schon warst.
Genau, haben wir glaube ich auch hier irgendwie vor ein, zwei Monaten schon mal besprochen, aber das können wir relativ kurz abhandeln. Ich glaube, genau, das ist sehr persönlich. Ne? Es gibt tausende Krypto-Events und Konferenzen und sonst was. Ich kann mal ein paar nennen, die ich auf dem Schirm habe, wo ich auch in der Vergangenheit war und sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Jetzt zeitnah im Mai ist zum Beispiel in Berlin die Blockchain Week, was sich vielleicht anbietet, wenn man eh in Deutschland lebt. Dann ist es nicht ganz so weit weg. Kann man sich das mal anschauen. Im April jetzt noch ist in Dubai Token 2049. Sicherlich ein gutes Event. Weiß es nicht, ob man deshalb, wenn man nicht in dem Space fulltime arbeitet, wie ich das mache, ob man deshalb jetzt unbedingt nach Dubai fliegen muss. Im Sommer ist in Brüssel dieses Jahr ECC, Anfang Juli. Ist eigentlich immer in Paris, aber aufgrund der Olympischen Spiele dieses Jahr in Brüssel. Eine Konferenz, auf die ich eigentlich jedes Jahr fahre und da auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Wird interessant sein, wie es jetzt in Brüssel wird. Wie gesagt, da war das da zuvor noch nie. Im September habe ich auf dem Schirm in Singapur die Solana Breakpoint. Wird interessant sein. Letztes Jahr war die Solana-Konferenz schon noch ein bisschen so kleiner und ich glaube, das war quasi vor dem krassen Token-Hype oder vor dem krassen Price-Action, als das losging. Das heißt, dieses Jahr wird da wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr drumherum sein und irgendwie nicht nur Solana-Native-Leute und Entwickler, sondern wieder auch irgendwie, keine Ahnung, nicht hier komischen Vögel rumtanzen, deshalb, keine Ahnung. Plus, man muss sagen, das ist an dem gleichen oder in der gleichen Woche, wo auch die Formel 1 in Singapur ist. Das heißt, es wird auf jeden Fall teuer werden. Warum es dennoch Sinn macht für mich, ist, dass direkt davor oder direkt danach die Token 2049 Singapur ist, was somit die größte Konferenz in Asien ist. Es gibt das ganze Jahr rüber, also was man sich auf jeden Fall mal anschauen kann, sind diese ganzen ETH Global Events. Also die Ethereum hat auch dort einen dezentralen Ansatz. Das heißt, man kann quasi local ETH Events hosten. Es gibt sowas wie ETH Prague zum Beispiel. Das gibt schon sehr, sehr lange. Es gibt eben ETH Berlin, was halt oftmals im Rahmen der Berlin Blockchain Week dann stattgefunden hat. Es gab letztes Jahr hier auch eine ETH Munich, die ich hoffe, dass die dieses Jahr wieder stattfinden wird. Also das sind oftmals dann noch Hackathons, ETH Lisbon zum Beispiel. Also da gibt es sehr, sehr viele Events, kann man sich auch mal anschauen. Die sind dann in der Regel ein bisschen kleiner, aber vielleicht trotzdem nicht schlecht, wenn man sich einfach mal sowas angucken möchte. Und zu guter Letzt habe ich auf dem Schirm, dass im November die DEFCON, was so die größte Ethereum-Konferenz ist, in Bangkok ist. Ja, ob ich zu den allen hinfahre, weiß ich noch nicht. Ne? Das muss ich auch mal familiär abklären, wo ich da überall Freigabe bekomme und nicht. Und wo ich das vielleicht mit einem Familienurlaub dann auch kombinieren kann. Aber so ein paar dieser Sachen, also Brüssel werde ich auf jeden Fall machen. In Berlin hoffe ich, dass ich da sein kann. Und Singapur denke ich auch.
Was ist das, wenn du dich auf eins festlegen müsstest, was ist das Top-Event?
Also ich fand die ECC schon immer sehr gut.
Das ist die jetzt in Brüssel ist?
Die in Brüssel ist, ja. Und vor allem auch Top-Event aus so ein bisschen, okay, wie weit muss ich anreisen? Wie viel Risiko nehme ich irgendwie in Kauf, dass ich jetzt nach Bangkok fliege und am Ende des Tages bin ich irgendwie enttäuscht, weil ich sage, hier sind nur Entwickler und irgendwie, keine Ahnung, was soll ich hier eigentlich? Irgendwie mit dem Zug eine Stunde, zwei Stunden nach Brüssel fahren oder so oder mit dem Flugzeug. So, das hat dann ein bisschen lower risk.
Ja, okay, got it. Julius, ich bin begeistert. Also es war toll. Ich war diese Folge, glaube ich, sehr, sehr ruhig. Ich habe dich nicht einmal beleidigt. Da bin ich auch happy, dass ich da in der Hinsicht geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Ich würde sagen, wir machen vielleicht am Samstag, wenn die Folge rauskommt, kannst du eine Umfrage einstellen bei Telegram, so von wegen hier, ob Folgen eher länger oder eher kürzer? Das würde mich mal interessieren für die Leute, die bis jetzt dran geblieben sind. Und noch nicht in der Telegram-Gruppe sind. Ihr verpasst auf jeden Fall was. Also kommt da rein, kommt in die Gruppe, kommt wie man so Gruppe schön sagt. Ansonsten vielleicht noch ein Hinweis. Wir kriegen auf YouTube immer wieder einen Kommentar von wegen, wenn es da endlich Timecodes gibt. Also diese Folge hier, ne, die gibt es auch auf YouTube. Und dann könnt ihr uns auch zugucken, wenn Julius da irgendwie Hasenfüßchen als Gestik macht etc. Und wir haben aber auf YouTube keine Timecodes. Die Idee dahinter ist einfach, dass wir natürlich auch in der Folge so ein bisschen versuchen zu schneiden, wenn wir irgendwie direkt da raus. Und YouTube ist einigermaßen ungeschnitten. Das heißt, die Timecodes variieren von der, was im Podcast-Player ist. Und deshalb haben wir auf YouTube keine Timecodes. Wenn ihr aber eine ungefähre Orientierung braucht.
Finde ich, sollten wir mal einfügen, oder? Ich konsumiere ja sehr viel YouTube und ich bin mittlerweile immer richtig pissed, wenn ich nicht diese Kapitel habe. Also lass uns mal gucken, ob wir das irgendwie, und ganz ehrlich, und wenn die am Ende des Tages auf eine Minute nicht genau oder auf 30 Sekunden nicht genau stimmen, so fuck it. Also vielleicht finden wir da irgendeine Lösung, dass wir das pragmatisch irgendwie hinzufügen können.
Das erklärst du dem guten Domi.
Das erkläre ich mir Domi.
Das können wir gerne machen. Und ansonsten, Merch ist auf dem Weg. Da wird es auch die nächsten Tage hoffentlich ein Update geben. Ich sag Bescheid, sobald es angekommen ist. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet auf Apple und Spotify. Schreibt uns sehr, sehr gerne entweder in der Telegram-Gruppe oder an unsere Social Handles allescoin_pod, sowohl auf Instagram als auch Twitter erreichbar. Erzählt euren Freunden von diesem Podcast und hört auf jeden Fall nächste Woche wieder rein. Julius, ich freue mich sehr drauf. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Osterwochenende. Genieß die Zeit mit der Family und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Ciao, ciao. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.